Moin und herzlich willkommen zur Brettspiel-News-Team-Folge Nummer 99. Die 100 wirft ihre Schatten voraus, darauf müsst ihr aber noch ein bisschen warten. Die Folge wurde aufgenommen vor der BerlinCon, jetzt ist schon nach der BerlinCon. Das hat nichts zu sagen. Viele schöne Gäste dabei, unfassbar viele Spiele. Viel Spaß beim Zuhören.
Dann geht's los.
Es ist Zeit für eine Folge Brettspiel News Team und zwar die 99. Das heißt, die 100. wirft ihre Schatten voraus. Lasst euch überraschen. Dann machen wir vielleicht mal was. So, aber jetzt ist die 99. Wir sind hier in kleiner Runde wieder da. Dennis ist dabei. Moin, Dennis.
Hallihallo, Schnapszahl.
Dann begrüßen wir Thomas. Hi.
Hi.
Und Daniel und Lisa sind auch mit dabei. Moin.
Moin, moin.
Hallo.
Herrlich. Ja. Wie geht's euch? Was ist los?
Ja. Wenig irgendwie.
Ist warm, ne?
Gar nicht mal so. Eher drückend. Gar nicht mal so warm.
Es ist erdrückend. Ja, okay, dann einfach rein, ne? Die Themen.
Auch da. Man merkt, es sind Sommerferien und so viel ist irgendwie gar nichts los. Irgendwo vor gefühlt schon wieder Äonen wurden mal irgendwelche komischen Spielepreise vergeben.
Ja, genau. Also Spiel des Jahres wurde vergeben, Kennerspiel des Jahres und Kinderspiel des Jahres. Ich glaube, bei den beiden großen Titeln, also sprich Spiel des Jahres und Kennerspiel des Jahres, haben die Favoriten gesiegt, zumindest meine. Und ich glaube, da ist der Großteil tatsächlich der Szene diesmal relativ happy mit, wie es ausgegangen ist. Kinderspiel, ja, meine Güte, keine Ahnung. Warsch hat gewonnen, ist wahrscheinlich cool. Ich brauche noch ein bisschen, bis das hier ankommt. Dann testen wir das natürlich alles.
Da muss ich nochmal festhalten, dass Deutschland eigentlich gar keine Ahnung hat, was heißt die Spiel des Jahres Jury, weil nur in Österreich ist nämlich Gloomies Spiel der Spiele geworden.
Das stimmt natürlich. Eigentlich ist das traurig. Ja. Es war nicht mal auf Empfehlungsliste, gell, Thomas?
Nee, aber die Österreicher verstehen mich.
Ist das schon ein Auswanderungsgrund?
Ich bin zufrieden mit der Wahl.
Du kannst ja so eine Fanfreundschaft mit Österreich aufmachen oder sowas.
Ja. Mal gucken.
Gloomies
AT. Ja, okay, sonst haben wir Sommerloch weiterhin, oder?
Ja.
Ja, also ein wenig wirft die Messe ja schon die Schatten voraus, ne? Also man sieht ja die ersten Listen auf BGG, die ersten Ankündigungen der großen Verlage. Also so ganz langsam
Tickets kaufen.
Man kann die Tickets kaufen, natürlich.
Genau, der Server war schon komplett down, habe ich gehört. Also wir nehmen hier gerade, ich glaube, so ein oder zwei Tage nach der Veröffentlichung der Kassen, wie sagt man das? Also wir nehmen ja ein bis zwei Tage auf, nachdem man Tickets kaufen kann. Und ich glaube, als die Rundmail rumging, ging gleich mal die Server down und man konnte einfach gar nichts kaufen. Mhm. Ja. Aber ich finde es auch krass, dass das schon so, also mir kommt das noch viel zu weit weg vor. Es ist noch so warm, BerlinCon steht noch an und jetzt mich schon mit Essen auseinanderzusetzen, fühle ich noch nicht.
Also die internationalen Verlage, für die ist jetzt erstmal GenCon.
Ja, GenCon ist mal ganz groß.
Ja, das fühle ich auch nicht, tut mir leid.
Nee, aber das ist jetzt ein bisschen akuter. Und ich habe immer so das Gefühl, nach der GenCon, das ist so dann, wenn so langsam, ne, dann sind die GenCon-Neuheiten vom Tisch und dann kommen so die ersten Essensachen und dann kommt langsam ein bisschen Dynamik auf. Irgendwie hat sich das jetzt ein bisschen nach vorne verlagert.
Ich glaube, das liegt ein bisschen daran, dass es ein Podcast von der Spiel gibt und ich gefühlt dadurch mehr mitkriege, was passiert. Also ich habe das Gefühl, ich werde mehr abgeholt und bin viel mehr im Bilde. Früher gab es, glaube ich, sehr sporadische Rundmails und das war auch viel eher, also viel näher an dem eigentlichen Messetermin und jetzt ist man so ein bisschen mehr in den Prozess, wenn man will.
Ja, oder auch wenn man sich generell dafür ein bisschen interessiert, ne? Also ich denke mal, alle Verlage sind jetzt schon richtig in der Messeplanung drin. Das sehe ich, weil ich mache dieses Jahr wieder, wenn alles gut läuft, Spielerklärer bei Heidelberg Games. Und da sind jetzt auch schon die Personalplanung und so alle dafür am Laufen. Die Leute werden gefragt, wann kommt ihr, wie könnt ihr und all sowas, ne? Und das ist für die schon, glaube ich, sind die jetzt schon voll drin in der ganzen Geschichte. Wir als Endkunden, sage ich jetzt mal, oder wenn ich da nicht arbeiten würde, dann würde ich da wahrscheinlich auch nichts für bekommen. Aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, ganz einfach, Und die Verlage wissen jetzt schon alle, was stellen die da vor. Und deswegen gibt es auch schon die Preview-Listen, wo man sich dann schön mit auseinandersetzen kann. Ne?
Also es wäre auch gruselig, wenn die Verlage noch keinen Plan hätten, was sie machen wollen.
Ich glaube schon Plan. Ich glaube eben gerade wieder Internationale müssen erst noch gucken, kriegen sie die Spiele fertig? Absolut. Und dann ist wieder die Frage, kriegen sie sie rüber? Weil ja,
das ist tatsächlich immer so ein Last-Minute-Ding, wo es sein kann, dass du als Spielerklärer dahin gehst und der Verlag einen Tag vorher die Spielanleitung erstmal hat von dem Spiel.
Oder überhaupt keine Spiele kriegt. Iroh oder Iroh letztes Jahr.
Oh ja, stimmt. Aber trotzdem ist es ja so, dass die Verlage schon wissen, was sie vorhaben und nicht jetzt da sitzen und sagen, ach, nächste Woche überlegen wir uns mal, was wir auf der Messe eigentlich machen. Also das ist natürlich klar, dass die da seit einem Jahr eigentlich mit beschäftigt sind, die Titel bis zur Messe wieder fertig zu kriegen. Hoffentlich.
Ja. Und in ganz schamloser Eigenwerbung, wir vom Brettspiel sind natürlich auch schon ganz stark dabei, uns Termine zu buchen und alles zu planen, damit ihr, liebe Zuhörer, dann auch den vollen Luxus der vollen Informationsvielfalt von uns bekommt. Also
das ist tatsächlich ganz spannend. Ich weiß gar nicht, wie viel wir da verraten dürfen. Darum halten wir uns da vielleicht noch mal ein bisschen zurück, was genau Brettspiel-News machen wird. Aber man kann, glaube ich, so viel verraten, es wird eine Messepräsenz geben.
So ist es.
Hätten wir uns mal vorher informieren müssen, ne? Aber das machen wir hier.
Ja, bis zur Veröffentlichung ist ja auch noch ein bisschen was.
Ja, aber dann können wir es ja nicht mehr jetzt sagen. Verstehst du das so? Zukunft, Vergangenheit, Schnitt, bla, hintenrum.
Das ist richtig. Wir werden es gesagt haben.
Ja, eben nicht.
Oder nicht, genau.
Okay.
Also es gibt schon definitive Infos, ne? Die Frage ist...
sind die öffentlich schon?
Ja.
Ah, okay, dann hau raus.
Ja, okay. Wir machen eine Kooperation mit dem Brettspielbus aus Herne. Also das ist so eine kommunale Geschichte, wo im Prinzip in Herne gibt es so ein großes... so ein Bus, der wirklich mit Brettspielen rumfährt, der wirklich zur Betreuung von Kindern und Jugendlichen gedacht ist. Und Herne hat ein riesig großes, richtig tolles, eine richtig tolle Präsenz auch in der Förderung von Jugendlichen. Und die nehmen uns quasi mit auf in ihren Stand und dort werden wir zu sehen sein. Also wir werden nicht zu übersehen sein, das kann man sagen.
Genau, es ist der rote Doppeldeckerbus, oder?
War der nicht gelb?
Okay, es ist der Doppeldeckerbus.
Es ist der Bus.
Okay, der, den man einfach immer auf der Messe sieht, wo man immer irgendwann dran vorbeiläuft. Also das heißt, man wird automatisch irgendwann auch bei Brettspiel-News landen.
Korrekt.
Nice. Wo du es schon erwähnst, Thomas hat es gerade auch schon angedeutet, das heißt, seid ihr alle auch tatsächlich in Anführungsstrichen beruflich auf der Messe unterwegs oder seid ihr alle nur privat da? Ich gehe mal davon aus, dass wir alle da sind werden, oder?
Mhm. Jo. Ja. Aber halt als Spielererklärer und halt privat. Das heißt, ich werde nicht den ganzen Tag Spiele erklären.
Okay, aber du wirst am Heidelbeer-Stand sein und auch bei Brettspiel-News?
Da werde ich bestimmt vorbeikommen. Ob ich dann wirklich aktiv am Stand bin, wird sich zeigen, weil ich ja dann doch sehr bei Heidelbeer eingebunden bin. Ne? Aber wird sich zeigen. Also bestimmt bin ich mal da, ganz sicher.
Genau, also wir sind auf jeden Fall sowohl privat als auch, zumindest ich, auch beruflich da. Also wir haben auf jeden Fall 5 Tage lang Präsenz von Mittwoch bis Sonntag und versuchen alles Mögliche rauszuholen aus den Verlagen und aus den Spielen. Und da ist schon einiges in Planung.
Schön.
Ja, und ich bin auch das komplette Programm da, aber als Erklärer für einen kleinen Verlag, den kein Mensch kennt im Moment noch.
Verrate ihn trotzdem.
Ulomi,
okay. Cool.
Genau, da werde ich erklären. Betreuen ist, glaube ich, eher mehr der Fall. Viel erklären ist bei den Spielen meist nicht. Die haben ein sehr dünnes Regelwerk, aber das ist dann mehr so Spielen betreuen und Spaß vermitteln und genau, mal was ganz anderes.
Ja, ist auch cool. Vor allen Dingen nicht anstrengend. Hört sich nicht an, als ob du schon am ersten Tag heißer wärst danach.
Ist immer anstrengend.
Also eine Frage der Einstellung.
Und der Hals macht immer mega Spaß, aber ist auch immer irgendwo anstrengend.
Ja, wo ihr fragt. Also ich werde auch nur privat unterwegs sein. Nee, also
ich werde gar nicht gefragt, auch mal Peter, das interessiert uns nämlich gar nicht.
Okay, dann lassen wir das hier mit einfach stehen. Vielleicht bin ich da. Irgendwo. Lass mir Spiele erklären und stell nervige Nachfragen.
Sehr gut.
Okay, habt ihr was gespielt?
Ja,
hat, aber das klingt jetzt nicht so, Dennis, als musst du da jetzt unbedingt drüber reden. Das klingt eher so wie, ja, ich musste halt was spielen.
Witzigerweise, ja, genau das ist es. Ich musste Heat spielen. Aber darüber habe ich schon ein paar Mal geredet. Darüber habe ich schon ein paar Mal geredet und ich habe auch noch was anderes gespielt. Darüber kann ich nachher mal ein bisschen reden.
War denn die Heat-Erfahrung auch wieder schlimm?
Schlimm nicht, sonst hätte ich es ja nicht mitgespielt. Es ist nicht schlimm, es ist nur nicht meins.
Okay. Und das andere Spiel, was du gespielt hast, ist dann?
Wir werden einfach keine Freunde mehr.
Wir müssen einfach Rush and Bash vielleicht spielen.
Ja, das finde ich auch.
Ich sag doch, wir werden einfach keine Freunde mehr. Nein.
Erzähl dann wird's wohl doch Millennium Blades mal irgendwann. Ja. Nein, das andere Spiel, was ich gespielt habe, war Skull.
Ah ja.
Habe ich vor Ewigkeiten das erste Mal gespielt, in der alten Auflage, die noch so richtig diese Bierdeckel hatte, diese ganz festen, die sich anfühlten wie Bierdeckel. Und jetzt gibt's da eine neuere Auflage. Das ist immer noch Pappe, aber mehr so Spielpappe. Und das Spiel sieht halt ganz cool aus. Es geht, ist ein ganz einfaches Bluffspiel. Man hat halt vier Scheiben. Eine davon hat einen Totenkopf drauf. Und man legt immer eine Scheibe verdeckt vor sich ab. Und dann geht es reihum. Entweder muss man eine weitere Scheibe ablegen oder man fordert die anderen heraus und sagt, okay, ich fange an mit der Versteigerung. Die Versteigerung heißt, ich sag eins, der nächste sagt entweder zwei oder passt. Der nächste dann, je nachdem, und so geht's halt immer weiter, bis alle gepasst haben. Und die Zahl, die dann gesagt wurde, so viele Scheiben muss man dann aufdecken. Man fängt mit seinen eigenen an. Das heißt, wenn man es schafft, dann darf man die Basis umdrehen. Wenn man es noch mal zweites Mal geschafft hat, hat man gewonnen. Schafft man es nicht, zieht derjenige, bei dem man es nicht geschafft hat, sprich derjenige, der einen Totenschädel hatte, zieht eine meiner vier Scheiben und dann spiele ich nur noch mit dreien weiter. Er zieht die zufällig, das heißt, er kann auch den Totenschädel ziehen, aber keiner weiß, was es ist, außer mir, weil ich natürlich meine Scheiben angucken kann und sehen kann, habe ich noch drei Blumen und einen Totenschädel oder nicht. Das ist das ganze Spiel. Es ist ein super einfaches Bluffspiel. Es ist halt, man hat die Initiative, man möchte derjenige sein, der herausfordert, weil nur so kann man eigentlich gewinnen. Aber es ist relativ bestrafend, das zu tun. Und dann ist es halt so eine Timing-Sache. Man muss gucken, wenn jetzt alle direkt gepasst haben, weiß ich nicht, ob ich das unbedingt sein möchte, der dann, ne, dann haben die vielleicht Totenschädel und alles, ja, man weiß es nicht genau. Und viel Bluffen, viel Einschätzen, ganz einfaches Spiel, funktioniert auch in jeder Runde eigentlich. Ganz leichte Kost. Aber sieht sehr cool aus, hat so eine Dia de los Muertos Optik. Das ist sehr schön. Skull.
Ich wollte gerade sagen, mich erinnert das voll an Die of the Dead hieß das, glaube ich, wo man diese Särge hatte mit Würfeln drin, die man rumgeben musste. Das hat mich auch so ein bisschen daran erinnert, von deiner Erklärung gerade mit so verdeckt weitergeben, aber irgendwie auch nicht.
Skull ist schon ein bisschen älter und es kann durchaus sein, dass das dieses Die of the Dead inspiriert hat. Das könnte ich mir vorstellen. Ist aufgrund der Optik relativ populär geworden.
Man muss mich auch erinnern, ja, an das Logo. Ich hab's auch nie gespielt.
Hat Spaß gemacht. Kann man dazu nicht sagen, ne?
Nö, es ist ganz leichte Kost.
Ja, okay. Das ist aber interessant, ja. Ja, dann. Das nächste.
Wollt genau. Ihr? Beiden? Haken hinter, weiter geht's.
Ja.
Gut, dann mache ich einfach mal weiter.
Ich kann auch noch was ganz Schnelles machen.
Jetzt auf einmal.
Ja? Ladies first, bitte, komm. Statt.
Alles klar, Dankeschön. Schönheit vor Alter oder so, ne? Oh, schlimm. bei mir ist Hits the Rock angekommen. Das war die einzige Hitzer-Version, auf die ich mich gerade mal wieder gefreut habe. Und ich kann sagen, sie gefällt mir. Sie macht genau das, was ich gehofft habe, nämlich Lieder, auf die ich Lust habe. Und da ist es mir tatsächlich jetzt ein bisschen egal, wie gut man das Spiel jetzt findet, ne, sondern da macht's mir auf einmal wieder Spaß, mir die Musik anzuhören. Und ich würde sagen, ich habe jetzt ungefähr die Hälfte der Karten durchgespielt und ich finde die Mischung bisher relativ gut. Von, keine Ahnung, Glam, Rock, Metal bis irgendein modernen Metalcore ist halt irgendwie alles vertreten. Gefällt mir ganz gut. Könnte von mir aus bisher noch ein bisschen punkrockiger sein dazwischendurch mal, aber es ist ein Hitster-Rock, was genau das macht, was sein soll, nämlich Hitster-Rock. Fertig.
Okay, ja, wenn die Musikauswahl gut ist, das ist ja immer die Frage, von wem das kuratiert ist. Ne? Wenn das jetzt jemand ist aus der Redaktion, der sagt, ich mache jetzt mal einen Hitster-Rock, so wie das bei den letzten auch so war. Und ich weiß nicht, ob das immer Personen sind, die wirklich dann Ahnung von dem von Rock haben, sage ich jetzt mal, von der Rockgeschichte, was da am besten bei sein sollte und so weiter.
Genau, das war mein Riesenproblem bei fast allen Hitster-Versionen außer der Originalen, dass ich die Musikauswahl einfach ganz schlecht fand und mir das wirklich auch schlechte Laune gemacht hat während des Spielens. Das hier ist von in Kooperation mit Radio Bob.
Oh, das ist ja nochmal was. Passt ne?
das.
Ja.
Ja.
Sehr cool. Ja, auf die freue ich mich auch schon. Die möchte ich auch unbedingt mal ausprobieren.
Genau, also wie gesagt, es ist immer noch, finde ich, sehr breit gefächert, was aber in dem Fall auch gut ist. Ne? Man kann ja immer nischischer werden und sagen, man macht nur Metal, man macht, also da wisst ihr selber, man kann irgendwie den Blickwinkel immer enger spannen. Und das ist hier nicht der Fall, sondern es ist irgendwie breit. Aber ich glaube, der Vorteil ist eben, da ist wieder für jeden was dabei. Und dadurch hat man aber auch ein relativ gutes Niveau an Songs, finde ich bisher. Ja.
Okay.
Sehr cool.
Wir haben jetzt, weil du Hitze erwähnt hast, zum ersten Mal, was ist das, Filme und Serien gespielt, haben festgestellt, dass meine Schwester irgendwie, wusste ich gar nicht, sie braucht die ersten zwei Noten und sie wusste sofort alles. Und das fanden wir ein bisschen krass und haben uns überlegt, was sie beruflich daraus machen könnte. Nicht, dass sie keinen Job hat, aber das muss man doch nutzen.
So ja, Wetten, das gibt's einfach nicht mehr, ne?
Stimmt, Wetten, das wäre eine Idee gewesen, ja.
Das war schon ein bisschen unheimlich. Und da muss ich sagen, also wir haben noch nicht alle Karten durch, aber da habe ich irgendwie viel vermisst. Ich kannte irgendwie
so viel. Ich habe selber noch nicht gespielt, sondern war nur dabei, wo es Leute gespielt haben. Und ich finde, bei vielen Sachen kann man schon drauf kommen, was ist das für eine Serie oder so, auch relativ schnell. Aber der Komponist oder was auch immer dahinter steht oder so, das ist ja dann komplett heftig. Damit beschäftigt man sich ja überhaupt gar nicht, weil das ja auch keine Radiomusik oder so ist dann, ne?
Im Zweifel sagst du Hans Zimmer und hast die Hoffnung, dass es 50% der Chance, gezeigt ist wahrscheinlich richtig.
John Williams.
Oder John Williams wäre das andere, genau.
Es funktioniert eben gut für Bingo, weil da das meistens ja gar nicht gefragt wird. Also genau. Ich meine, es wird beim Normalhitze auch nicht gefragt, aber da kriegst du eben ja noch diesen Chip dafür zumindest. Wir haben neulich eine Hitzer-Bingo-Variante gespielt mit allen bis dahin verfügbaren Editionen und haben eben zu dem Bingo-Drehding, also zu der Disco-Kugel im Bingo, zusätzlich noch so ein Randomizer gemacht, welche Kategorie jetzt rankommt. Das war wirklich Chaos, pur. Und da ist nämlich genau das passiert, dass mir in der zweiten Partie wirklich die Laune vergangen ist, war einfach nur noch Schlager und keine Ahnung, Guilty Pleasure kam und ich dachte, das sind so schlechte Lieder, das ist mir total egal, von wann das ist, mir total egal, von wem das ist. Ich will es auch nicht hören, ich schreibe jetzt hier irgendeine Zahl hin, aber eigentlich habe ich überhaupt keine Lust mehr, hier weiterzuspielen. Und das zieht mich leider immer sehr runter.
Ja, die Musikauswahl einiger Editionen ist mehr als fragwürdig und hat bei uns auch schon die ein oder andere Spielrunde gekillt.
Ja, ich habe es ja auch schon mal erwähnt, ich bin da einfach auch sehr anfällig für, dass ich habe da irgendwie keine Toleranz gegenüber so einer Musik. Ich weiß auch nicht warum, ist leider einfach so.
Also alles außer Rock meinst du?
Nee, schlechte Musik meine ich.
Alles außer Rock meinst du?
Nee, ich kann glaube ich schon sehr gut anerkennen, wenn das irgendwie eine gewisse Schaffenshöhe hat und einfach ein sehr, sehr gutes Lied ist, auch wenn das eben nicht unbedingt mein primärer Geschmack ist. Aber keine Ahnung, ich kann mit, glaube ich, gefühlt mit den 90ern kann ich sehr gut leben mit irgendwelchen lustigen Sachen. Ich kann im Hip-Hop mir was Cooles anhören. Ich kann in allen Sachen mir was anhören. Ne? Also ich, aber wenn du mir sagst, ich höre Radio, dann ist bei mir genau wahrscheinlich diese, okay. Ja, okay.
Dann jetzt ein richtiges Spiel.
Oh ja.
Ja, ich hätte da mal was.
Cool.
Vor ungefähr mehr als 2 Jahren, das war im Mai 23, hatte ich mein erstes oder zweites, ich glaube mein zweites Spiel ever gebackt. Da bin ich so zum ersten Mal so ins Crowdfunding reingerutscht und hatte mir damals das Spiel Hunters AD 1492 angeguckt. Und das wurde jetzt...
Wer? Ich fand die Reaktion aber herrlich.
Liegt das da unten? Ist das das?
Das liegt unten hinter mir.
Tatsächlich.
Witzig.
Ja. Den Vorgänger habe ich auch durchgespielt.
Den habe ich nämlich nicht gespielt.
Rate, wer das mit auf Deutsch übersetzt hat.
Ach, echt?
Mann.
Cool.
Wer denn?
Genau, ich. Ja, wir haben das in der Gruppe auf Deutsch übersetzt. Spielt ihr das auch mit auf Deutsch?
Ich habe es tatsächlich auf Englisch gespielt jetzt.
Das war die falsche Antwort.
Ja, selber schuld.
Wahrscheinlich, ja. Muss die deutsche Variante mal mitbringen, dann weiß ich Bescheid. Nee, aber also ich kannte tatsächlich die Serie oder den Vorgänger überhaupt nicht. Und ich habe einfach nur gedacht, okay, das Spiel sieht sehr atmosphärisch aus, spielt 1492 in einem alternativen südlichen Deutschland, in und um Penzberg. Das ist quasi so ein bisschen der Mittelpunkt des Spiels. Und das ist irgendwo in Bayern, im südlichen Bayern schon. Und das heißt, du bewegst dich quasi in Feldern in und um Penzberg herum. Und das ganze Spiel ist kooperativ, hat RPG-Elemente, du hast einzelne Missionen, insgesamt 60 Tage im Spiel Zeit, deine Quanten zu erfüllen. Und ich dachte mir, okay, das klingt nach einem Spiel, das hast du noch nicht. Hatte ich vor 2 Jahren noch nicht. Und das tust du jetzt einfach mal an. Und ja, es kam Anfang des Jahres, ich glaube im März oder sowas, oder Februar an und mit Erweiterungen, mit 2 oder 4 neuen Helden und der Wasserburg-Erweiterung. Und ja, also es war mein erster Einstieg in so richtig tiefes Kampagnenspiel, muss ich sagen. Und es fühlte sich ein wenig playtested an. Es ist sehr atmosphärisch, es sah nicht so aus, es ist tatsächlich sehr atmosphärisch und es macht auch Spaß, aber ich musste extrem viel wirklich online suchen und bei durch die Foren stöbern, wie ist das jetzt gemeint, wie funktioniert das hier, was meinte eigentlich der Erfinder? Und wenn ich sage Erfinder, das ist aus polnischer Hand, das ist von Mateusz Albrecht und es hat so ein bisschen das Gefühl, als würde der bis auf die Art alles alleine machen, so eine One-Man-Show sein. Mhm. Also da Chapeau, das ist schon klasse, wenn das ist auch eine Menge Text, das ist wirklich eine sehr tiefe Story. Ich habe jetzt eine Kampagne durchgespielt und ich habe kein Ende erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte, obwohl ich dachte, ich hätte alles richtig gemacht, so ungefähr. Aber heißt, ich muss auf jeden Fall nochmal durchspielen. Vielleicht auch irgendwann nicht ganz alleine.
Ja, ja.
Du guckst dann halt zu, ne?
Genau, guck zu. Du darfst die Figuren spielen.
Ich wollte gerade sagen, ich muss einfach die Figuren bemalen und dann darf ich sie bewegen.
Genau.
Ist klar geworden.
Nein, also im Endeffekt, es hat schon einen Reiz, es hat mich schon angefixt. Ich möchte es auf jeden Fall nochmal spielen. Es ist aber auch verdammt aufwendig beim Auf- und Abbau. Ich habe es häufig dann einfach in den Keller gebracht, versucht, möglichst gerade runterzutragen und dann möglichst gerade hochzutragen, um wenig Aufbau- und Abbauzeit zu haben. Aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, ist sehr atmosphärisch und es ist halt wirklich etwas, was man nicht unbedingt im breiten Markt sehen wird. Aber Thomas, ich meine, du hast ja wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Erfahrung. Wie siehst du es denn?
Ja, also grundsätzlich mit absoluten Grundregeln zu spielen, kommt drauf an, ist fast unmöglich. Das Problem bei dem Spiel fand ich, also ich habe das mit meinem Bruder gespielt und mein Bruder hat irgendwann gesagt, ich habe keinen Bock mehr da drauf, lass mich in Ruhe mit dem Spiel. Zu Recht. Ja. Also das ist ganz bestimmt nicht für jeden was. Vor allen Dingen, wer zum Beispiel schon mal Gothic 1 gespielt hat, ein Computerspiel von damals, das hat dich auch in eine Welt reingeworfen und hat gesagt, so, jetzt mach halt, was du willst. Und wenn du weggegangen bist von der Burg und du bist in den Wald reingegangen, kam Gegner, der hat einmal dich angeschnappt, dann warst du tot. Und so ist das hier auch. Du schaltest Quests frei, da steht dann, du hast dich ein bisschen aufgelevelt und denkst, ja, Medium passt. Und dann kommt ein Werwolf und der macht einen Schlag und du bist tot. Und du denkst so, hey, what the fuck, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? Und
dann ist auch die Kampagne zu Ende?
Nein. Nee. Es gibt bei vielen Fail Forward, wo du, das dann Auswirkungen hat auf Folge-Events. Also du hast auch dann die Möglichkeit, du fährst zum Beispiel durch ein Moor, ne? Und dann vorher wird halt abgefragt, hey, ihr wollt ja hier durch das Moor fahren, ich kann euch ein bisschen erklären, wie das Boot hier funktioniert und so, wenn ihr wollt, kann ich euch das erklären oder ihr fahrt halt einfach los. Und wenn du dann sagst, nee, wir fahren einfach los, nee, wir paddeln jetzt oder wir holen uns vielleicht Equipment oder wir lassen uns das erklären, wird das nächste Szenario anders aufgebaut. Weil du stehst zum Beispiel auf einem Boot, du hast gerüstete Helden, die haben keine Ahnung, wie die mit dem Boot umgehen sollen und das heißt, du musst jedes Mal darauf würfeln, dass du nicht umkippst beim Kämpfen oder sowas. Ne? Wenn du allerdings mit der Frau geredet hast, verlierst du einen Tag, sage ich jetzt mal, dafür stehst du aber sicher oder kommst vielleicht gar nicht erst da an, wo du jetzt den Kampf hast oder was auch immer. Ne?
Und ich weiß nicht, ob du das erwähnt hast, Daniel, oder auch Thomas, du gerade, aber mir ist noch nicht so ganz klar. Du hast gesagt, man spielt eine Kampagne durch. Also man spielt wahrscheinlich schon kooperativ dann das ganze Ding natürlich. Und für wie viel ist denn das überhaupt? Wie lange dauert so eine Kampagne? Und was wollen wir denn eigentlich? Also wir spielen irgendwas in Südbayern.
Genau, wir spielen was in Südbayern, in einer fiktiven Welt, wo ein Nebel Süddeutschland oder vielleicht die ganze Welt, das wissen wir ja nicht, ne? Wir haben ja kein Fernsehen oder was, ne? Wie gesagt, 1492, überflutet halt quasi die ganze Welt oder halt nur das, wo wir sind. Und nur kleine Posten, wo die Leute noch glauben an den Feuerseher haben, da wird der Nebel so ein bisschen ausgespart. Und aus dem Nebel raus, aus irgendwelchen Gründen, man geht davon aus, dass wenn sich Tiere im Nebel paaren oder so, dann kommen Monster da raus. Das heißt, durch den Nebel mutieren Sachen.
Okay.
Und unsere Aufgabe ist es, wir treffen so einen Baron und der gibt uns halt Aufgaben und dann splittet sich die Geschichte und du weißt zwar, was die Hauptquest ist, es gibt aber sehr viele Nebenquests und das macht das Spiel auch aus eigentlich. Du kannst halt nur einen Bruchteil von diesen Nebenquests machen.
Und genau, wie funktioniert das Ganze mechanisch? Habe ich so ein Abenteuerbuch, in dem ich blättere oder baue ich halt jedes Mal, beende ich ein Szenario und dann geht's weiter und baue wieder was Neues auf und wie du gerade gesagt hast, dann hat das immer Einfluss darauf, wie ich das vorher gespielt habe?
Ja, es ist ein bisschen so eine Mischung aus Choose Your Own Adventure und dem Outcome von den Kämpfen, die du hast.
Ja.
Wo sich die Entscheidungen dann aufbauen. Also du weißt auch nie so richtig, was jetzt das Richtige ist, was du tun sollst, egal bei was, finde ich persönlich. Also du denkst manchmal, dass, wie Daniel gesagt hat, so, das ist das, was ich will. Das ist der Outcome, den ich erwarte und es passiert halt was anderes. Und dann wirst du halt ein bisschen vor den Kopf gestoßen, wie es halt vielleicht auch im echten Leben auch wäre, sage ich jetzt mal.
Aber du hast...
Mechanisch funktioniert das einfach, dass ich ein Grid habe, und genauso mit Multi-Use-Karten kämpfe wie bei Gloomhaven beispielsweise.
Ah, okay.
Okay, aber das heißt, ich baue mir quasi vor, also du hast so ein bisschen gesagt, das ist so Gothic-like, da erwarte ich einfach ein sehr sandboxiges Ding, wo ich einfach quasi eine offene Welt habe, wo ich überall hingehen kann.
Definitiv.
Beziehungsweise auch gerade so ein bisschen, ich habe es neulich schon mal erwähnt, ich spiele jetzt ja seit einer Weile immer Arydia, da ist das halt sehr sandboxig, Open World, auch mit, ich habe Kampfbegegnungen, wo ich aber fliehen sollte, weil das einfach weit über meiner Kragenweite noch ist. Muss nicht sein, aber kann dem passieren. Oder habe ich eben Gloomhaven-like, ich baue jetzt dieses Szenario auf, weil ich auf der Welt dahin gegangen bin und da habe ich auch noch gar nicht auf der Welt alles freigeschaltet, sondern ich habe im Grunde nur diese drei Dinger und dann entwickelt sich das so.
Ja, also es fächert sich halt extrem auf. Ne? Daniel, korrigiere ich mich, wenn ich da falsch liege, aber es gibt dann Situationen, wo du gar nicht mehr weißt, wo soll ich jetzt eigentlich weitermachen? Weil das halt sich so extrem auffächert. Am Anfang kriegst du noch so ein bisschen getriggert hier und da, mach das mal. Aber unser Problem war, ich werde das Spiel jetzt auch durchspielen, irgendwann, aber ich schaffe die 60 Tage nicht. Ist mir aber dann jetzt auch scheißegal, ehrlich gesagt. Wir haben das halt falsch angefangen. Wir haben halt gedacht, ja, wir leveln uns ein bisschen auf, wir machen mal hier eine Sidequest, da eine Sidequest und dann sagt halt jemand, hey, willst du darüber mehr wissen? Ja. Okay, dann zieh dir mal einen Tag ab und denkst, wow, das war wirklich ein verdammt langes Gespräch. Ne? Und das ist halt in dem Spiel die ganze Zeit so. Und das Allerschlimmste finde ich, du heilst nicht.
Ja.
Nie fucking mals. Nie. Das heißt, du gehst irgendwo hin, du kämpfst, du hast den Kampf gerade so überlebt. Ja, mit einem Lebenspunkt schleppst du dich zu den Bauern. Die Bauern sagen, hey, danke, dass du mich befreit hast. Hier hast du Ressourcen, mit denen du jetzt gerade nichts anfangen kannst. Komm, ess bei mir und schlaf bei mir. Minus einen Tag. Und du denkst, okay, krass, heile ich mich deswegen? Nö. Ich habe zwar die ganze Zeit jetzt bei dem gelebt. Der hat mich zum Essen eingeladen. Ich durfte da schlafen oder so. Aber die Spielmechanik sagt niemals, heile dich. Dafür musst du wieder in die Stadt gehen, musst du Gold ausgeben, um dir einen Trank zu kaufen und so. Und das ist game-design-technisch finde ich, nicht belohnt genug, sondern das Spiel macht sich eigentlich Mühe, dir hauptsächlich auf die Fresse zu hauen. Das kann man gut finden und sagen, geil, ist ja ein kooperatives Spiel, muss schwer sein. Ich finde aber, dafür hat das moderne Game Design Schwierigkeitsgrade erfunden.
Okay, also da spoilere ich dann jetzt auch schon mal rein. Arydia macht das so ein bisschen ähnlich, aber Arydia fühlt sich so ein bisschen an wie so ein Open World für alle. Also das hat eher so einen belohnenden Charakter und macht das dadurch einfach sehr gut. Und das andere, was du gerade angesprochen hast, ist natürlich so ein bisschen dieses KDM-Design. Da ist aber eben ganz klar, das Spiel ist gegen uns. Fertig.
Ja, ja. Das ist hier definitiv so.
Ja, also das Spiel ist auch tatsächlich gar nicht einfach. Es versucht dir immer hier und da ein Bein zu stellen und das Heilen ist das eine. Auch die Art und Weise, wie du am Anfang überhaupt Schaden zufügen kannst. Also du hast relativ wenig Karten, deine Startkarten, hast relativ wenig Stärke zum Beispiel, wenn du Nahkämpfer hast und musst dann zum Beispiel mit zwei Würfeln würfeln und nur mit einer 1 oder 2 machst du Schaden. So, da hat der Gegner immer noch 2 Rüstungen und im Zweifel würfelst du keinen Erfolg und hast eine Stärke und hast dann im Prinzip einfach nur keinen Schaden gemacht. Und das geht einem tatsächlich, also mir ging es zum Beispiel so, über ein paar Runden so, ich habe einfach angegriffen und keinen Schaden gemacht.
Du kannst ja auch einfach nicht würfeln.
Ich kann auch per se einfach nicht würfeln, das genau, da fehlt mir auch der Skill zu.
Das System ist halt schon cool, aber so, wie nennt man das? Swingy?
Ja.
Das
ja,
auf ist, jeden Fall. Also du, das muss man sagen, wir machen einen Standardschaden. Wenn ich jetzt mit dem Schwert angreife, mache ich einen Standardschaden. Zum Beispiel 2, weil ich Stärke 2 habe. Und dann würfel ich, wie viel Zusatzschaden ich mache. Und dann muss ich halt einen Wert unterwürfeln. Und wenn ich eine 1 würfel, darf ich noch einen Würfel werfen. Das dürfen aber nicht nur die Helden, das dürfen auch die Gegner. Das heißt, wenn es blöd läuft, haut ein Gegner einmal, ein einziges Mal auf mich drauf und ich bin tot. Und das kann der erste Schlag sein, den der Gegner gemacht hat. Und das ist halt, naja, weiß nicht. Mir gefällt das Spiel, mir gefällt die Stimmung, wie Daniel eben gesagt hat. Die Stimmung ist unschlagbar, glaube ich. Also wenn du ein stimmungsvolles Brettspiel haben willst mit einer coolen Story, passt das auf jeden Fall.
Ja,
aber
hey, genau.
Und generell Spielmechanik,
genau, du hast ja gesagt, Swingy, ne? Also am Anfang ist es zum Beispiel bockschwer, bleibt auch an Stellen immer so. Aber dann gibt es 1-2 Waffen zum Beispiel, die das Ganze dann deutlich einfacher machen. Ich möchte ja nicht spoilern, aber es gibt da 1-2 Sachen, die das Spiel plötzlich richtig einfach werden lassen. Und auch da würde ich sagen, beim nächsten Durchspielen würde ich dann versuchen, auf so eine Waffe zu verzichten, weil irgendwie ist es dann einfach zu einfach.
Okay.
Und deswegen, da fehlt mir so ein bisschen das Playtesting. Da merkst du dann vielleicht auch, dass das eine ganz, ganz kleine Bude, vielleicht sogar in einem One-Man-Show ist, die vielleicht dann einfach gar nicht die Möglichkeit hat, die Sachen einfach komplett zu testen.
Vielleicht hast du auch so diesen unmöglichen Weg gefunden, der einfach nur einmal in einer Million Partien passiert und du deshalb, das ist schon geplaytestet, du hast dich einfach so God-wise dahingespielt. Nee, aber ganz kurz, was heißt denn einmal durchgespielt? Wie lange hat das, dauert das?
Genau, meine Kampagne hat ungefähr 30 Stunden gedauert. Aber auch.
Okay, ist sehr angenehm.
Ja, genau, aber auch, weil ich sehr viel googeln musste.
Ach so.
Also, okay. Das ist dann auch Teil der Geschichte, ne? Gerade am Anfang, wenn ich die Rolle. Ich habe es noch nie gespielt gehabt, vorher auch den Vorgänger nicht, und da wurde ich dann teilweise ein bisschen ins kalte Wasser geworfen. Wenn du danach nach Tutorial anfängst und versuchst, irgendwie selbst zu kreieren, was du da jetzt machen musst, musst du ein paar Sachen mal neu nachvollziehen, und das hat ein bisschen gedauert.
Ja, okay, spannend. Aber das ist ja tatsächlich, finde ich, eine sehr angenehme Kampagnenlänge, die man ja auch mal entspannt durchspielen kann. Das ist ja oft das Problem, dass die einfach viel zu groß sind und man irgendwie denkt, hui, also ich weiß nicht, wie viele Stunden ich in Gloomhaven habe und ich habe noch nie einen Charakter in Rente geschickt, ne? Weil ich irgendwie mit, zum einen natürlich mit diversen Gruppen wieder neu angefangen habe, aber auch, weil es einfach nicht dazu kam, weil ich einfach irgendwie andere Sachen noch erledigen musste und dann hat man da was gemacht und es sind deutlich mehr als 30 Stunden definitiv, ohne googeln.
Eine Sache will ich noch hervorheben bei dem Spiel ist das Crafting-System. Weil du kriegst, wenn du Monster tötest oder so, irgendwelche Sachen, was weiß ich, Knochen oder so, und kannst auch Quests machen, wo du dann als Belohnung irgendwelche Eisen bekommst oder Holz und so, und damit kannst du dir dann neue Waffen bauen. Das heißt, du musst sie nicht kaufen, du kannst sie kaufen, wenn du den richtigen Händler findest, kannst du die kaufen, aber du kannst sie dir auch selber bauen. Und das finde ich halt auch irgendwie cool, dieses Crafting-System, was dich nicht zwingt dazu, alles zu machen. Aber manchmal ist es dann halt so cool, wenn du dann sagst, okay, ich habe jetzt zwei Eisen, zwei davon, mir fehlt jetzt noch ein Eisen. Jetzt brauche ich nur noch diesen einen Händler, wo ich Eisen kaufen kann, dann kann ich mir das Ding einfach selber bauen. Und das ist halt schon irgendwie ein befriedigendes System. Ja. Wo du musst zwar dafür auch wieder du hast so einen Wagen, den du aufleveln musst, damit du halt die guten Waffen bauen kannst und so. Das heißt, du musst dich verbessern im Schmieden oder so. Aber das finde ich halt echt schon gut. Also das Spiel an sich ist durchdacht, sage ich jetzt mal. Nur der Schwierigkeitsgrad ist halt nicht durchgehend sinnvoll gestaltet, sage ich jetzt mal.
Mit wie vielen Leuten würdet ihr das Spiel spielen?
Zwei.
Ja, zwei.
Never ever zu viert. Die haben zwar alle super Karten, die dich gegeneinander unterstützen oder so. Das Problem ist, dass einfach nur die Kämpfe halt unendlich länger werden, weil mehr Leute, mehr Gegner. Und das wird einfach viel zu lange dann, die Kämpfe zwischendrin. Und dafür finde ich die nicht interessant genug. Weil du kannst nur darauf spielen, nicht getroffen zu werden. Wenn du ja einmal getroffen wirst oder zweimal, dann bist du ja schon quasi raus, ne? Und das fand ich halt auch sehr schade, dass diese Vielfalt, die dir Karten gibt, dieses Deckbuilding, was du machst, du verbesserst halt deine Handkarten, du machst die stärker, du kaufst bessere Karten für dein Deck, du kannst dir eine Starthand aussuchen, ja, wie du vorgehen kannst. Das heißt, da ist nicht so viel Zufall drin in dem Spiel eigentlich. Aber wie gesagt, wenn der Gegner dann einmal kommt und blöd dich trifft, dann bist du halt weg. Und dann ist nicht mehr viel mit Positionsspiel und lass mal so und so spielen. Das geht halt einfach nicht. Und das finde ich halt auch ein bisschen schade, dass die Kämpfe, die müssten dir erlauben, ein paar Runden mal irgendwie zu sagen, boah, jetzt habe ich mich wirklich klug angestellt, um das jetzt hier so auszumanövrieren. Aber das lässt das Spiel nicht wirklich zu. Zumindest ist das meine Erfahrung. Auch wo wir zu zweit gespielt haben.
Ja. Aber was passiert denn, wenn man stirbt? Ihr habt ja gesagt, es ist eine Fail-Forward-Kampagne. Also ist es denn so schlimm? Oder ist das vielleicht sogar ein Teil der Spielmechanik oder des Erlebnisses?
Du verlierst ein bis, weiß nicht, fünf Tage. Ich glaube am Anfang sogar irgendeine Mission über fünf Tage. Also
und die Zeit ist ein Kampagnenbegrenzer, richtig?
Ja, 60 genau, Tage 60 Tage dauert die Kampagne. Und ich meine, wie Thomas schon gesagt hat, du kannst natürlich anfangen zu leveln und dann versuchen, die Story-Mission zu machen, aber die sind auch in gewissen Zeiträumen zu erledigen. Ja. Da bin ich auch nicht immer ganz dabei gewesen, weil mir das auch nicht klar war, dass ich bis Punkt X eigentlich diese Mission angefangen haben muss. Deswegen bin ich auch ein bisschen an den Regeln vorbeigelaufen am Ende, aber nichtsdestotrotz. Genau, so läuft das. Und was ich noch sagen wollte, Thomas, ja, gut, dass du es erwähnt hast mit den Karten. Das ist tatsächlich eine coole Idee gewesen. Ich weiß nicht, ob das Vorgänger auch schon gemacht hat, aber du kannst dir tatsächlich deine Starthand auswählen. Das heißt, wenn du genau weißt, hey, ich weiß, der Wolf zum Beispiel ist als erster dran, der wird vielleicht maximal zwei Felder dichter rankommen, dann nehme ich jetzt Handkarten, wo ich mit meiner ersten Aktion auch zwei Felder dichter rankomme und mit der zweiten Aktion dann angreifen kann zum Beispiel. Und weil ich weiß, dass er dann in der nächsten Runde auch wieder erst angreift, habe ich eine Karte dabei, wo ich eine Reaktion habe, wo ich vielleicht weniger Schaden nehme oder sowas. Also so kann man sich seine Starthand schon ziemlich gut zurecht basteln und dadurch hat das auch ein sehr taktisches Element. Das ist echt cool gemacht. Nur danach musst du dann halt glücklicherweise dann ziehen und musst Glück haben beim Ziehen deiner Karten. Das ist natürlich klar dann.
Aber dadurch hast du natürlich auch eine Lernkurve. Wenn du deine Gegner kennenlernst, kannst du dich entsprechend darauf einstellen und deine Taktik anpassen.
Definitiv, ja. Das geht.
Genau.
Also ich merke gerade nochmal, dass ich mich sehr darauf freue, wenn ich irgendwann diese Arrydia-Besprechung hier mache, weil ich, glaube ich, zu vielen Punkten, die ihr gerade ansprecht, andere Beispiele nennen könnte, die ich alle sehr positiv finde, weil das ein sehr wohlfühlendes Spiel ist, glaube ich. Also das, ne, ich hab's, glaube ich, jetzt in den letzten drei Podcasten gespoilert, das wird jetzt wahrscheinlich der Cliffhanger für die nächsten 200 Folgen, bis ich es dann durchgespielt habe. Nee, ich hoffe, so lange dauert es nicht. Wir sind tatsächlich relativ gut und aktiv dabei. Aber es schafft, also ich glaube, Arrydia ist eben ein Spiel, das tatsächlich diesen Adventure-Mode quasi in den Vordergrund stellt. Das heißt, egal, darum frage ich auch beim Wipe, ne, wenn man stirbt, passiert hier nämlich auch wieder was, man entdeckt wieder neue Sachen, wo wir eigentlich schon manchmal denken, lass nochmal sterben, mal gucken, wo der andere Weg hinführt, so ungefähr. Also da ist einfach ganz viel Geschichte hintergepackt, die Spaß macht. Die ist irgendwie nicht wahnsinnig neu oder gut oder besonders, aber sie ist einfach neugierig machend. So, und darum ist das, glaube ich, was ganz anderes. Aber es sind viele Vergleiche, die mir gerade gefallen.
Vor allem, ich finde es gut.
Vielleicht packen wir da mal, machen wir so eine Folge, wo wir so große epische Dinger miteinander vergleichen und gucken, wie lösen die das.
Also ich finde es auch gut, dass du so positiv darüber redest, weil ich habe bis jetzt noch nicht viel Positives über Rüdiger gehört, ehrlich gesagt. Also bis jetzt war einfach nur langweiliger Story-Nonsens so und sonst nichts. Also das war bis jetzt das Fazit.
Genau, das ist ja die Frage, was man will. Willst du einfach nur deine Deck-Kombos bauen, dann bist du bei Rüdiger definitiv falsch. Also willst du so einen Euro-Kracher wie Gloomhaven haben, dann bist du hier falsch. Das ist es nicht. Es ist viel Würfelglück, was die Kämpfe angeht. Es hat eine Net 20, es hat eine Fail 1, es hat allerdings auch ein Crafting-System, was Spaß macht, weil du hast dann einfach so kleine Boxen. Es ist ein sehr, sehr belohnendes Spiel, ne, wo du dann irgendwelche Items zufällig rausziehen kannst. Es hat unfassbar viele Karten aller, lass mich lügen, ich wollte gerade Sevens Content sagen, aber es ist es gar nicht, weil es sind eigentlich nur Story-Karten, NPC-Karten, Event-Karten. Es hat einfach einen ganz großen Roleplay-Anteil aller Alice is Missing, will ich jetzt nicht sagen, aber es gibt eben NPC-Charaktere, die eben mit verstellten Stimmen vorgelesen werden sollen, gespielt werden sollen von deinen Mitspielenden. Und allein das ist so ein lustiges Element, weil natürlich spielen wir kooperativ. Und ich könnte natürlich immer, es gibt so Keywords, weißt du, wie so ein Point-and-Click nach dem Motto, wenn du darauf jetzt klickst, dann geht die Geschichte weiter. Wenn du es aber nicht weißt, worauf du klicken sollst, dann geht die Geschichte auch nicht weiter. Das sind aber jetzt irgendwie keine Hints, die wahnsinnig krass wichtig sind. Es macht nur mehr Spaß, den Charakter so zu lesen. Und ich möchte, dass du dann auch da nochmal nachfragst. Und wenn du nicht nachfragst, ist es nicht wahnsinnig schlimm normalerweise. Dann fehlen dir halt zwei Flavortexte. Aber es macht einfach mehr Spaß. Das ist es, glaube ich. Ich fühle mich sehr wohl da drin. Und wie gesagt, wir spielen zu dritt. Und wir spielen, jetzt gerade kommt leider eine Pause aufgrund von beruflichen und privaten Gründen, eine kleine. Aber sonst haben wir uns gerade wöchentlich getroffen. Und nicht, weil einer sagt, wir müssen hier, also keiner, der drückt, sondern einfach, weil alle Bock haben. Und das ist gut. Cool, also ich werde das nochmal final besprechen. Wir sind jetzt so bei, müsste ich nachgucken, ungefähr 25 Stunden, 30 Stunden vielleicht.
Ja, da ist ja schon was, um eine Aussage treffen zu können, mehr oder weniger, ne?
Guck mal, jetzt habe ich hier noch eine kleine Spielbesprechung reingeschummelt am Ende.
Ja.
Ja. Das mache ich noch ein paar Mal, okay, bis das Spiel durch ist.
Soll ich mal weitermachen?
Mach mal.
Ja.
Du hast AD 2022, ne?
Ich habe quasi zwei Spiele auf einmal, weil ich irgendwie festgestellt habe, hey, die sind ja gar nicht so verschieden. Und zwar habe ich in letzter Zeit ein Spiel gespielt, das nennt sich Alyntia. Das hat bestimmt kaum jemand irgendwann jemals gesehen. Das war ein Kickstarter von vor ein paar Jahren. Da geht es darum, dass, also man kann solo spielen, kooperativ und gegeneinander. Bis jetzt habe ich es aber nur solo gespielt. Du hast Felder, wo du dich drauf bewegen kannst, und auf manchen Feldern sind Drachennester. Und es geht im Prinzip im Solo-Modus darum, die Drachennester zu zerstören. Wir selber repräsentieren eine asymmetrische Fraktion. Das heißt, du kannst fünf verschiedene Fraktionen spielen. Ich glaube, es sind fünf, die drin sind, die alle so ein bisschen verschiedene Sachen können. Und ich habe Fokus. Und diesen Fokus, am Anfang sind es halt sieben, kann ich für verschiedene Aktionen benutzen. Wie zum Beispiel für zwei Fokus setze ich mir einen Außenposten dahin, wo ich bin. Dann produziert der ab da für mich die Ressource, wo ich den halt hingesetzt habe. Die Ressourcen, die ich gewinne über das Spiel, kann ich mit dem offenen Markt wiederum eintauschen, um vielleicht meine Gilde weiterzuentwickeln oder andere Punkte zu bekommen, weil in dem Spiel kriegst du Ruhm. Wenn du jetzt gegeneinander spielen würdest, wäre Ruhm halt wirklich Siegpunkte. Aber mit Ruhm, gerade im kooperativen Modus oder im Solo-Modus, bezahlst du eigentlich. Das heißt, wenn du jetzt gegen Drachen kämpfen gehst oder so, dann brauchst du Ruhm, um überhaupt gegen diese Drachen kämpfen zu können. Sonst darfst du das nicht, quasi. Ich weiß nicht, wie das lore-technisch ist, aber so ist es halt. Ich muss also quasi meinen Ruhm, den ich irgendwann erlangt habe, ausgeben, um die Drachen zu bekämpfen. Dann habe ich meine Gilde, die ist auch verschieden. Das heißt, manche Gilden sind halt stark im Kampf, manche können besser Ressourcen sammeln oder so. Und das ist halt asymmetrisch. Und zudem kann ich mich dann immer noch entscheiden, diese Außenposten, die ich habe, abzugraden, um mir dann noch mehr einen Fokus auf irgendwas zu geben. Zum Beispiel, dass ich noch besser kämpfen kann, dass ich mich besser verteidigen kann, weil das sind zwei verschiedene Sachen tatsächlich, dass ich mehr Fokus wirklich bekomme. Das heißt, dass ich mehr Aktionen ausführen kann und. Und dabei kann ich auch, habe ich auch noch immer so Aktionskarten, die ich ausspielen kann, um entweder meinen Zug zu verbessern, zum Beispiel um mich im Kampf zu verbessern oder meine Gilde weiterzuentwickeln oder. So ein bisschen Intrigenkarten wie bei Dune Imperium oder so, ne, wo ich dann halt irgendwelche Zusatzeffekte habe. Und das Spiel hat mich extrem überrascht. Ich bin da so ein bisschen drüber gestolpert, weil ich eigentlich was anderes gesucht habe bei eBay Kleinanzeigen, habe dann dieses Spiel gesehen, habe gedacht, ich habe da noch nie was von gehört. Das sah total interessant aus. Und das hat mich direkt so angefixt, auch von den Komponenten, die dabei sind. Das fand ich eigentlich ziemlich schick. Das hat auch eine schöne Tischpräsenz. Und da habe ich gedacht, das gefällt mir. Und als ich das jetzt gespielt habe, muss ich sagen, das gefällt mir wirklich gut. Das Interessante, ich weiß gar nicht, ob ich das gegeneinander spielen wollte. Auf jeden Fall aber kooperativ, weil das Kooperative ist auch im Prinzip kann halt also wir sprechen miteinander, aber im Prinzip kann jeder seinen Fokus so ausgeben, wie er will. Das heißt, wir reden miteinander, hey, ich würde jetzt hier einen Außenposten bauen und der andere sagt, ja, ich habe hier schon mal einen Drachen weggemacht und so, gell? Das heißt, du redest, du willst als Gruppe das Ziel erreichen, diese Drachennester wegzumachen. Jeder hat aber im Prinzip in der freien Hand, wann er wann was macht. Das heißt, wir sind nicht nacheinander dran oder so. Wir können auch miteinander handeln. Das heißt, wenn wir uns treffen, kann ich dir sagen, hey, du brauchst 2 Steine, um deinen Außenposten abzugraden. Hier hast du 2 Steine. Ne? Und das heißt, du hast dann so eine offene Spielwelt, wo jeder sein Ding machen kann, aber wir alle dasselbe Ziel haben. Und diesen Ansatz finde ich cool. Obwohl ich das natürlich jetzt noch nicht kooperativ gespielt habe. Ich habe das schon wie oft vorgehabt, aber bin noch nicht dazu gekommen. Aber Solo hat mir das echt Spaß gemacht und hat mir auch gezeigt, wie cool das ist, weil das halt so ein richtiges Puzzle ist, wie du wann was machst. Und dann dieser Kampf, also das ist sehr Euro-lastig. Das heißt, ich tausche Ressourcen, ich kriege was, ich baue was. Das ist alles fest, aber der Kampf nicht. Das heißt, wenn ich in den Kampf gehe und bin keine Übermacht, hab nicht genug Krieger mitgenommen oder so, dann ist es Glück, ob ich diesen Kampf gewinne oder nicht, weil der tatsächlich mit einem W6 ausgewürfelt wird. Das heißt, da kommt ein W6 drauf. Das heißt, entweder ich gehe da hin und bin sowieso voll der übermächtige Typ, das heißt, mir ist egal, ne, dann soll der halt eine 6 würfeln, der Drache, ne, aber in den meisten Fällen ist das halt nicht so und dann ist halt schon noch dieser Nervenkitzel, schaffe ich jetzt dieses Drachennest wegzuhauen oder nicht?
Ne? Klingt ein bisschen nach Risiko gerade.
Ja, ist es aber nicht, Gott sei Dank. Wobei, Risiko spielen wir auch gerade, die Shadow Forces, die Legacy, die zweite Legacy-Kampagne.
Oh, es und gibt da eine zweite Legacy, das ist an mir vorbeigegangen.
Da bin ich gar nicht so unbegeistert von, muss ich sagen.
Die erste liegt ja noch halb gespielt rum. Das wird so, ist auch noch in der Planung, das mal fertig zu machen, ja.
So, und jetzt haben wir hier ja die Gilde beziehungsweise und den Ausbau von unserem Tableau quasi, ne, wo ich mir aussuchen kann, wie entwickle ich was weiter. Ich muss in der Gegend rumlaufen, ich muss kämpfen, ich muss Ressourcen kriegen, ausgeben, ich habe Karten, die ich spielen kann. Und heute kam dann Eos, Island of Angels an. Und Peter schüttelt den Kopf und ich fand das Spielgefühl tatsächlich anders. Aber das, was man macht, ist relativ ähnlich.
Kann sein.
Man muss sich, wenn man jetzt Eos kennt vielleicht, muss man sich dieses Alyntia, erstens mal gibt es natürlich diesen kooperativen Modus und diesen Solo-Modus. Und den Solo-Modus gibt es ja auch hier bei Eos, da allerdings nicht kooperativ, glaube ich. Also ich wüsste es zumindest nicht. Und hier ist es ja auch so, du hast dein Piratenschiff, was du ausbauen kannst, beziehungsweise deine Crew, die du verbesserst, du fährst von A nach B, du hast deine Handkarten, die du ausgeben kannst, um Aktionen zu verbessern und so. Und im Endeffekt ist das Spieldesign sehr ähnlich, was beide Spiele machen. Eos genauso wie Alyntia. Also sie sind sehr ähnlich, nur muss man sich Alyntia wie so ein gestreamlinedes Eos vorstellen vielleicht, wo du... Glaube ich, die Spieltiefe ist gleich. Die ist vielleicht sogar bei Alyntia sogar noch ein bisschen tiefer. Also ich würde sagen, das ist so ein bisschen gerader gezogen und du hast trotzdem mehr Spieltiefe bei Alyntia. Und Eos ist ja ein bisschen noch offener, was ich tun kann und vielleicht von den Möglichkeiten, die ich habe, was ich mir überlegen muss, was passiert. Und das habe ich gerade eben solo gespielt, weil ich dann gedacht habe, oh komm, weißt du was, du hast jetzt gerade ausgepackt, dann direkt auf den Tisch das Ding. Und ich fand das nicht schlecht, aber ich glaube, die meisten Leute finden das kacke, aber ich verstehe jetzt gerade nicht, warum. Aber Peter kann mir das jetzt bestimmt sagen.
Ich fand es tatsächlich zu wenig. Ich erinnere mich, also es ist schon eine Weile her, ich glaube, ich habe so 2-3 Partien gespielt und es dann wieder abgegeben mit auch so 2-3 Leuten meistens. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ist ja egal. Es war mir zu wenig Entscheidungen, die wichtig sind. Das ist so mein Gefühl dazu. Sondern man konnte die ganze Zeit irgendwas machen, dann fährt man da, dann fährt man mal hier, dann macht man da was. Und das war so mehr eine Beschäftigung, als dass ich das Gefühl habe, also, weißt du, es gibt so Spiele, da sitzt man am Tisch und denkt so, bitte mach nicht das, bitte mach nicht das, bitte mach nicht das. Und dann macht derjenige das und denkt so, nein! Und dann ist dein ganzer Zug im Arsch, weil du einfach komplett neu planen musst. Und das war bei EOS nie so. Das war einfach egal. Und es war einfach immer, es war nicht mal belohnt, sondern es war immer ein, ja, okay, jetzt habe ich mein komplettes Schiff ausgebaut, jetzt habe ich das erledigt, jetzt kann ich noch hier hin. Und dann hat man, irgendwer hat nachher gewonnen. So, aber das war irgendwie kein... Nicht das, was das Spiel mir von der Verpackung versprochen hat, ne? So ein Schiffausbau, Piratenthema, man erkundet die Welt, irgendwie sowas. Und es war einfach, ja, gut, jetzt habe ich hier die Crew halt so und du hast eine andere Rasse und das. Und das war einfach alles ohne
Flavor.
Belanglos ist das böse Wort, das will ich gar nicht sagen, aber es war einfach, genau, es war zu konsequenzlos irgendwie.
Okay. Also ich glaube, also im Endeffekt ist ja EOS genauso, also Alyncia ist wirklich sprachneutral und EOS ist im Prinzip sprachneutral. Ist das ein oder andere Schlagwort dabei und Überschriften und alles, aber die reine Spielmechanik ist fast 100% nur die Engel, die haben Text und so, aber im Grunde genommen bemüht sich EOS nicht immersiv zu sein, das stimmt. Alyncia aber auch nicht, also überhaupt nicht eigentlich. Ne?
Aber es ist halt so angepriesen. Also ich finde, ja. EOS schreit halt nach Thema und nach nach
trotzdem Flavor. Also ich fand es jetzt wirklich nicht schlecht. Na klar, ich habe das nur Solo gespielt. Das heißt, das, was du jetzt gesagt hast, kann ich nicht nachvollziehen, weil der Solo-Modus macht das nämlich eigentlich ganz gut. Der gibt dir nämlich einfach Ziele vor. Das heißt, in EOS geht es ja eigentlich darum, wir konkurrieren untereinander um die meisten Siegpunkte. Und im Solo-Modus sind Siegpunkte einfach komplett scheißegal. Du hast 5 Runden und du kriegst 4 Aufgaben gestellt und die musst du einfach in diesen 5 Runden schaffen. Und das ist cool.
Und schon klingt das Spiel viel, viel besser, weil genau das, was ich gerade sage, warum spielen wir um Siegpunkte, wenn es halt irgendwie egal ist? Und wenn du siehst, du machst einfach ein komplett anderes Ziel, dann ist das doch irgendwie, dann fragt man sich doch, warum gibt's das denn in dem anderen Modus? Dann mach doch auch, keine Ahnung.
Ja, ich glaube, das ist halt wieder krass Geschmackssache auch, ne? Also wenn ich jetzt jemanden sagen würde, welches von den beiden Spielen ich empfehlen würde, würde ich tatsächlich wahrscheinlich Alyncia nehmen, aber wenn jemand so Thema geil ist, es gibt ja dann so Leute, die sagen, oh nee, das ist so ein Spiel mit Raumschiffen, das gucke ich mir gar nicht erst an. So Leute gibt's ja auch, ne? Oder
ja, Gott, da sind Drachen drin.
Oh Gott, nee. Weißt du? So, weißt du? Und dann kannst du sagen, okay, dann nimm das Thema, was dir besser gefällt. Drachen oder Seefahrt. Ne? Grundsätzlich haben beide Spiele ihre Vor- und Nachteile, aber das glattgezogenere Spiel ist, glaube ich, tatsächlich Alyncia und das ist vielleicht sogar wegen den verschiedenen Modis, aber da kann ich ja leider noch gar nicht so richtig was zu sagen. Das unter Umständen bessere Spiel. Bei Boardgame Geeks sind die Leute sich einig, dass die beiden Spiele sehr gleich gut sind. Die haben nämlich beide eine 7,6. Also das ist scheint vom Komplexitätsgrad hat Alyncia eine 3,0 und EOS eine 3,32. Das heißt, da sind die Leute auch so eher im ähnlichen Bereich. Ne?
Das fühlt sich ganz schön hoch an für beide Spiele.
Ja, doch. Bei EOS musst du halt du hast halt viel Entscheidungsvielfalt und die Komplexität kommt ja nicht unbedingt von 10 Milliarden Regeln, sondern von dem, okay, ich habe jetzt diesen einen Spielzug. Aber ich kann die Karte spielen, die Karte spielen, die Karte spielen und die. Ich kann dahin fahren, dahin fahren, dahin oder dahin fahren. Mhm. Ich kann das oder das, das machen. Was ist davon jetzt das Beste? Das macht ja die Komplexität aus nachher im Endeffekt. Nicht unbedingt die Regeln.
Ich muss jetzt einfach mal ganz oberflächlich dazwischen grätschen. Ich habe Alyncia nicht gespielt. Ich habe mir nur ein paar Bilder angesehen. Und ich fand die Optik sehr ungewöhnlich eigentlich für so ein Fantasy-Spiel.
Ich finde es cool.
Alles relativ braun. Es wirkt alles sehr ernsthaft, muss ich sagen. Und ja, du hast hohe Kontraste dabei durch so ein dunkelblau oder lila. Ich farbenblindes Huhn kann das nicht so auseinanderhalten. Du hast schwarz, du hast weiß. Das ist jetzt aber nicht so diese farbenfrohe Fantasy-Welt, die man sieht. Es ist auch nicht so grimdark, wie man es manchmal sieht, sondern das wirkt relativ in Anführungszeichen erwachsen. Das wirkt sehr ernsthaft.
Ja, es hat auch ein ernsthaftes Thema.
Ja, ja.
Wenn wir die Drachen nicht wegmachen, sterben wir alle.
Das Ganze wirkt, als würde man einen Euro in ein Fantasy-Gewand stecken wollen.
Und genau das ist es. Nur, dass wir ab und zu mal würfeln müssen. Aber nur ganz selten. Es gibt auch noch eine Mechanik, die du auslösen kannst, dass wenn du eine Aktion machst, dass du würfelst, was du bekommst. Und die gibt es in EOS auch. Das heißt, noch eine Parallele tatsächlich. Und das ist eigentlich ganz cool. Ich mag das. Also wenn ein Spiel so 100% durchzuplanen ist, finde ich es halt auch irgendwie, dann ist das nicht so spannend, finde ich. Das darf auch mal gewürfelt werden, finde ich. Wenn es 100, also wenn das jetzt ein ewig langes Spiel ist und es kommt, ist dann nur Glück im Spiel, dann finde ich es scheiße. Aber so ein relativ flottes Spiel oder wenn ich es halt solo spiele, ist auch komplett in Ordnung. Ne, auch wenn ich dann da verliere, weil ich mal blöd gewürfelt habe oder so, ist das auch in Ordnung. Nur einen ganz kleinen Seitenhieb, wenn man zum Beispiel Arche Nova 4,5 Stunden spielt und man kriegt dann die Schlange, auf die man eine halbe Stunde hingearbeitet hat, aus der Hand gezogen von so einem Kackaffen, dann ist das irgendwie nicht mehr lustig. Aber das muss man auch schlucken. Das sind dann so Mechaniken.
Warum hört sich das gerade so ein bisschen nach Trauma an?
Ja, ich hab das Spiel gewonnen, deswegen war es nicht so schlimm. Hätte ich das Spiel verloren, dann wäre es vielleicht schlimmer gewesen. Ich hab dann die Schlange einfach gedacht, komm, egal.
Gewonnen. Das ist doch eigentlich, also eigentlich hat dein Gegenspieler oder deine Gegenspielerin alles richtig gemacht und trotzdem hast du so gut gespielt, das ist eigentlich eher eine Trophäe, oder?
Ich habe auch einmal eine Robbe in die Berge ausgewildert. Ich habe dafür Punkte bekommen, das hat das Spiel zugelassen. Also,
ja.
So gut ist das.
So gut ist das. Artenschutz halt. Kennen wir.
Daniel, Lisa, wie ist das denn bei euch? Ihr beiden seid ja kampagnenspielmäßig auch nicht ganz unerfahren.
Was möchtest du genau hören?
Nein, irgendwie Berührungspunkte, sowas Vergleichbares?
Meinst du mit EOS und Alinthia?
Mhm, genau.
Ja, also EOS habe ich mir tatsächlich vor kurzem gerade erst angeguckt, auch nur online, kleines Video. War okay. Alinthia vorne nie gehört, deswegen. Nee, kann ich gar nichts zu sagen. Müsste ich mal einfach mal spielen. Also ich
bringe die mit zum Wochenende.
Das
beide mal anspielen.
Aber wir hätten tatsächlich noch ein anderes Kampagnenspiel im Angebot tatsächlich, was wir gerade erst gespielt haben.
Ja, das stelle ich dann einfach mal vor. Und zwar haben wir Schlafende Götter endlich mal gespielt.
Und kann ich auch was zu sagen?
Also ich persönlich fand es mega. Also ich habe mich jeden Abend drauf gefreut, da jetzt 3 Stunden mit meinem Schiff, diesem wandelnden Ozean, da rumzuschippern. Kurzer Hintergrund, man hat eine Schiffscrew und man ist in so einer gestrandeten Fantasy-Welt oder auf jeden Fall in einer Parallelwelt oder da, wo man irgendwie nicht sein möchte. Die Götter schlafen und wir wollen wieder nach Hause, also in die richtige Welt, also nach New York, nach ich weiß gar nicht, wo die anderen alle herkommen, aber man möchte wieder nach Hause, die Crew will da weg und dafür gibt es dann die Möglichkeit, diese Götter zu wecken beziehungsweise sie zu töten. Und man hat ein riesiges Buch, wo man dann wie bei so Hidden Games dann nachlesen kann, ich gehe jetzt zu diesem Ort X, dann erwartet mich Szenario 1, 2, 3. Ich habe verschiedene Möglichkeiten zu interagieren und mal kriege ich auch auf die Fresse und mal war es eigentlich ganz cool, dahin zu laufen. Man sammelt sich die ganze Zeit Quests, um hinterher an die Totems zu kommen, weil die Totems sind dann hinterher, die bestimmen quasi dein Ende, weil man hat auch ich glaube insgesamt, wie viele Spielzüge hat man? Man spielt das 3x A12.
Ja, irgendwie sowas
15
um die
Karten.
Plus X ist immer so 38 Spielzüge vielleicht, weil der eine ja erst endet und naja.
Ja, ja. Genau, man hat ungefähr 38 Spielzüge Zeit, zu gucken, dass man entweder ja, wir haben es erst einmal gespielt, deswegen kenne ich nur dieses eine Ende. Aber man hat dann eine gewisse Anzahl X an Spielzügen und dann ist das, ist dann die Geschichte dann auch durch. Da muss man damit leben, was man gemacht hat. Und anhand dieser Quests bekommt man quasi so Codewörter. Das heißt, wenn ich zu einem gewissen Zeitpunkt zu einem Punkt hinfahre, kann es sein, dass ich da noch gar nicht das Eigentliche bekomme, weil mir noch ein gewisses Wort fehlt, wie so ein Türsteher quasi. So, dann kriegst du 2 Münzen und das war's. Aber wenn du dieses eine Wort hast, weil du mit einer Person schon mal gesprochen hast, dann kommst du eigentlich in die Höhle rein und kannst dann da erkunden oder wie auch immer. Und wir haben für die erste Kampagne so ungefähr 20 Stunden gebraucht und sind dann erstmal in den Urlaub geflogen und haben jetzt mit der zweiten Kampagne angefangen. Und man hat so eine Weltkarte, also die Weltkarte von diesem wandernden Ozean. Und man kann und man soll auch die ganze Zeit mitschreiben. Also an diesem Punkt brauchst du eigentlich das Wort XY und geh da nochmal zurück. Oder nee, hier war eine Gefahr oder das war gut, das war nicht so gut. Und jetzt spielen wir das gerade zum zweiten Mal und dachten, ja, jetzt wissen wir ja schon mal so ein bisschen, jetzt sind wir ja viel, viel vorbereiteter. Und wir haben jetzt so nach den ersten Spielzügen, oder ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir viel zu früh zu manchen Sachen hingefallen. Wir kriegen gerade so unendlichst drauf, weil wir eigentlich unsere Charaktere noch gar nicht weiterentwickelt haben, sondern, ah nee, da gab es ein Totem, das holen wir uns jetzt mal sofort und gehen dann in einen Kampf rein, der einfach viel zu schwer ist. Und es macht aber Spaß, diese Welt zu entdecken. Und bei Daniel ist es ja, also vorrangig bei Daniel ist es so, wenn er ein Spiel relativ gut findet, kauft er alle Erweiterungen, die es gibt.
Was bist du denn für einer?
Und insofern haben wir jetzt natürlich dann jetzt auch die 2 Erweiterungen. Die eine haben wir auch direkt mit reingenommen. Wie heißt die nochmal? Tiefen des Untergangs oder irgendwie so?
Tiefen des Abgrunds, irgendwie so.
Ja, irgendwie so. Die nehmen wir jetzt auch noch mit rein. Wir haben erst gefühlt so 20% von dieser ersten Welt entdeckt. Aber wir nehmen noch direkt die Erweiterung mit rein, weil wir haben ja sonst nichts zu tun.
Alles andere ist unvernünftig.
Ja, ja.
Ist ja da.
Ja.
Aber heute ist irgendwie Gegenteiltag. Leute reden positiv über Rydia, Leute reden positiv über Götter, verdammt, wie heißt es?
Schlafende
Götter. Auch ein Spiel, wo die Leute oft gesagt haben, was ich jetzt so mal konsumiert habe, das Spiel an sich ist ja eigentlich ganz cool, wenn diese Kämpfe nicht wären.
Ah, das wäre mein Punkt gleich auch noch. Unter anderem. Ich hätte noch einen anderen ganz großen Kritikpunkt. Aber lass doch erstmal Lisa zu Ende machen.
Ja, also ja, ich kann das mit den Kämpfen verstehen. Die tun weh und sind auch immer so ein bisschen, ja, ich würde sie auch gerne vermeiden, aber mir gefällt einfach dieses, du hast eine Karte, du kannst da mitschreiben, du hast da deine Charaktere, die du irgendwie am Leben erhalten musst, du hast so ein riesiges Buch von unendlich vielen Möglichkeiten. Wir haben das dann so gemacht, der gerade am Zug ist, der andere hat dann das Buch und liest dann vor und der nimmt dich dann so in diese Geschichte mit und ich muss mich dann immer so dran zügeln, dass ich nicht zu viel mit meinem Gesicht schon vorwegnehme, so jetzt nimm nicht Option A. Ne? So, bist du dir jetzt wirklich sicher, dass du den Typen mitnehmen willst? Also im Text stand ja. Überleg noch mal kurz. Da muss ich dann immer so ein bisschen drauf achten, dass ich nicht spoiler, aber also mir gefällt's. Ich finde die Optik finde ich richtig schön. Ich finde das Spielmaterial, das nimmt mich dann schon mal direkt mit. Ich bin verantwortlich für die Quests und für diese Abenteuerkarten mit dieser Box. Das finde ich toll, wenn Daniel mir sagt, jetzt brauchen wir Abenteuerkarte 12 und dann suche ich diese Abenteuerkarte. Und es hat trotzdem auch so einen Glückmechanismus, weil diese Kämpfe oder generell ist es so, man muss Karten ziehen, die Werte 1 bis 6. Und wir hatten jetzt in dem zweiten Durchgang gefühlt irgendwie nur die Einsen drin. Und die Sechsen haben wir anscheinend verloren, weil irgendwie kriegen wir auch deswegen gerade nur einen drauf. Aber du hast noch gar nichts dazu gesagt. Du bist voll still.
Ja, du hast
es erklärt. Bist du nicht genauso Fan wie ich?
Doch. Okay. Deswegen habe ich ja die Add-ons gekauft.
War 20 Stunden richtig begeistert und du bist einfach nur mitgefahren, oder?
Nein. Also es war ein tolles Erlebnis. Absolut klasse Kampagne. Mir haben die Kämpfe jetzt auch nicht so schlecht gefallen. Es ist sicherlich challenging hier und da, aber wir haben noch keinen Kampf verloren. Egal, wie schlecht es aussah.
Und man muss halt tatsächlich sehr, sehr schachlastig daran gehen, weil du wirklich...
Ich wollte gerade sagen, wir haben noch keinen Kampf verloren, weil wenn wir diese Karten aufdecken, dann wird erstmal Obacht, jetzt Augen auf bei der Kampfauswahl, dann wird erstmal jeder...
Vielleicht erklärt doch mal den Kampf für alle, die nicht wissen, wie der geht.
Ach so, ja, das könnten wir vielleicht mal erklären. Also man hat, man deckt dann eine, sagen wir mal, 2 bis 3 Karten auf, das sind dann deine Monsterchen, deine Werwölfe, deine Imps, deine was auch immer für Schattenmonster, wie auch immer, die deckst du auf und dann liegen die da. Und auf diesen Karten siehst du dann einmal, wo du diese Monster treffen musst. Die sind damit zu Herzen. Du siehst, wie viel Schaden die machen. Du siehst aber auch so blöde Nebeneffekte, wie wenn du den in der ersten Runde oder wenn der nach der ersten Kampfrunde nicht kaputt ist, dann regeneriert er entweder sich oder er regeneriert seinen Nachbarn. Und ich kämpfe, indem ich, also jeder Charakter hat von sich aus eine Waffe, wo man eine gewisse Treffsicherheit hat, und bei dem Gegner ist angegeben, wie viel welchen Wert an Treffsicherheit musst du haben, damit du ihn überhaupt getroffen hast, oder ist er dann ausgewichen? So habe ich es mir dann immer erklärt. Das heißt, wenn der jetzt eine Treffsicherheit von 5 oder 6 hat und du hast eine Waffe, die gibt dir eine Treffsicherheit von 1, musst du also mindestens eine Karte mit einem Wert von 5 ziehen auf einer Range von 1 bis 5, damit du überhaupt diesen ersten Schlag machen kannst. Und wenn dieser Schlag durchgeht, dann hast du noch eine wie so eine Kampfstärke, die dann auch nochmal variiert zwischen 1 und 6, glaube ich, oder gab es da auch höhere, bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher.
Schaden,
ja, genau, Schaden. Und dann
4 ist erstmal standardmäßig das Höchste.
Genau, und dann kannst du entweder, du konzentrierst dich auf einen, also du musst auch vorher auswählen, ich greife jetzt diesen an, kannst dann nicht sagen, ah, jetzt habe ich aber eine geringere Trefferquote, jetzt greife ich doch den an, sondern du entscheidest dich vorab, den möchte ich treffen. Und dann kann man wie so einen Querschlag machen, dass man sagt, ich greife die Karte an, auf der muss der meiste Schaden passieren, aber ich kann einmal schräg rüber, weil die alle nebeneinander liegen, noch die benachbarte Karte mittreffen.
Kollateralschaden quasi.
Genau, und so plant man dann quasi seine Kampfphase. Die geht über 4 Runden. Jeder Spieler hat 2.
Wenn man zu zweit spielt?
Wir haben jetzt zu zweit gespielt. Man kann über Befehlsmarker andere
Hilfsobjekte quasi nutzen, die einem mehr Schaden oder mehr Treffsicherheit oder genau. Neue Karten ziehen lassen.
Genau, also man hat da so gewisse Möglichkeiten, seinen Kampf ein bisschen besser zu gestalten.
Ich wollte eigentlich gar nicht, dass du so krass ins Detail gehst, aber danke.
Du merkst, alles rausgeschnitten.
Du merkst, ja, genau. Nee, Quatsch, aber ist ja geil. Aber
ich bin richtig drin.
Ja.
Eigentlich gehe ich gleich wieder nach unten und zock.
Ich glaube auch.
So ungefähr.
Komm, bauen mal einen Kampf auf und wir spielen ihn jetzt live hier durch.
Ganz genau. So. Machen kurz einen Videopodcast, dann seid ihr alle lacht. Ja. Ich bin da wirklich richtig drin. Die Geschichte hat mich irgendwie richtig abgeholt. Also, ich habe Bock, diesen ganzen Ozean zu bewandern. Einmal alles abzuklappern.
Und,
ich würde, glaube ich, gern kurz mein Feedback einmal reinschmeißen. Ich weiß ja nicht, Daniel, wolltest du jetzt gerade was ganz Wichtiges sagen?
Nee, ich hätte nur einen großen Negativpunkt, wollte ich nur erwähnen. Ja. Also
okay, hau den zuerst raus.
Die Kämpfe finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Da muss man halt sehr viel vorausdenken. Wer kriegt zuerst den Bonus? Wer muss den Synergiemarker bekommen und sowas alles? Das kann man, ist ein anderes Spiel einfach, was ein Minispiel im Spiel ist. Aber was mich tatsächlich gestört hat, ist die Tatsache, dass du am Ende der Kampagne einfach nichts mitnimmst.
Ja.
Das ist wirklich ein harter Cut.
Ja, da musst du halt schon KDM oder irgendwas anderes spielen.
Ja, genau. Es gibt halt Spiele, wo du irgendwie die Charaktere weiterentwickelt hast, wo du irgendwie Gegenstände mitnehmen kannst, was irgendeine Art von Zeitreise-Effekten oder sowas, keine Ahnung, aber in dem Spiel halt einfach nicht.
Ja, aber so wie ich das verstanden habe, wie ihr das gerade erzählt habt, habt ihr doch Wissen mitgenommen, oder?
Genau, das wollte ich gerade sagen. Du hast das Wissen. Du hast theoretisch, kannst du schreiben, wo du was bekommen hast. Aber
das ist ja nicht in-game. Das bist du ja du.
Ja, das ist krass Meta, aber das ist
ja fast immer wieder cool. Genau, ja.
Du bist
das heißt, du als Spieler levelst auf.
Ja.
Richtig.
Aber ich muss sagen, ich war die Buchführerin, ich habe nicht gut protokolliert.
Wir failen total gerade im zweiten Durchlauf, aber das liegt eindeutig an dir.
Das braucht man, glaube ich. Man braucht so ein Fail-to-Win-Run. So. Ja. Pass auf, ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich habe mir das Spiel 2021, wahrscheinlich war es die englische Kickstarter-Version, besorgt, damals ist es rausgekommen, weil ich richtig Bock drauf hatte. Und es war, glaube ich, so Corona. Und ich glaube sogar, dass ich damals in Quarantäne war. So, ne, diese typische 2 Wochen Corona-Quarantäne, bleib mal schön zu Hause. Und dachte ich, was mache ich jetzt? So, und dann habe ich mir das Spiel geholt und hatte richtig Bock, das zu zocken. So, und ich habe das eine Kampagne durchgespielt, fertig, und ich meine, was mich am meisten genervt hat, also ich bin nicht so ein großer Fan wie ihr leider, ich würde das, glaube ich, jetzt in der Retrospektive betrachtet nochmal mitspielen wollen, um es nochmal zu machen, aber solo sage ich, lass die Finger davon. Du musst nämlich alle Charaktere spielen. Es gibt da ist keine Optimierung, es gibt keine Anpassung, sondern du hast einfach immer alle Charaktere. Und das hat mich so genervt, weil ich mag es, ich liebe True Solo. Weißt du, ich möchte in Spielen meinen einen Charakter spielen. Ich möchte mich damit identifizieren können, ich möchte der sein. Ich möchte nicht so ein Manager sein, der da über diesem Spiel schwebt und 9 Charaktere steuern muss. Da habe ich keinen Bock drauf. Das war das, was mich am meisten abgefuckt hat. Da habe ich gedacht, ah Mann. Das war der Hauptgrund, warum ich gesagt habe, nee, komm, einmal durchgespielt, weg, weiter, sollt ihr mal anders mit Spaß haben. So. Ansonsten, ich liebe diesen Explorationsmechanismus teilweise. Ich fand das richtig cool, diese Welt. Ich mag keine Spiralbindungsbücher, da bin ich einfach nicht so ein richtiger Fan von. Ich weiß auch nicht, wie man es besser macht, aber ich liebe das einfach nicht, sondern mich nervt das irgendwie immer. Vor allem, wenn man dann das nächste Spiralbildungsbuch da anlegen soll schon wieder. Und ich so, ach Mann, irgendwie, keine Ahnung. Aber das fand ich cool. Das hat mir auch mit diesen Keywords, die man irgendwo entdeckt und man fährt irgendwo hin und bla, richtig cool. Fand ich gut. Ich fand, das waren so 3 Elemente. Ich fand, diese Welt gab's, in der ich Sachen entdecken möchte. Dann gab's dieses Bootmanagement, wo ich ja auch noch gucken muss, dass es Boot heile wird, und dann gab es die Kämpfe. Und für mich waren das so 3 Sachen, die keine gute Verbindung miteinander haben. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Das waren so 3 Spiele in einem Spiel, die vielleicht in einer großen Gruppe, vielleicht funktioniert das da besser, weil dann hat man einen, der hat richtig Bock, sich ums Boot zu kümmern, vielleicht hat man dann eine, die hat Bock, so das Protokoll für die Welt zu führen und so. Und für mich als Solo-Spielender in dem Moment war das einfach so, da gab es irgendwie keine gute Synergie zwischen diesen 3 Elementen.
Ich kann mir gut vorstellen, was du meinst. Ich fand es zu zweit dadurch auch angenehmer, dass wir eine ganz klare Aufgabenteilung. Ich protokolliere die Welt, anscheinend nicht gut genug. Und das Boot hatte Daniel irgendwie immer so ein bisschen im Blick.
Und die Kämpfe besonders auch.
Und die Kämpfe, also die haben auch einfach viel zu lange gedauert. Also er hat halt wirklich alle Möglichkeiten, und wenn wir das ziehen, dann hier und da, dann hat man so einen Kampf so 30 Minuten Planungszeit. Da habe ich ja schon so, ich kann nicht mehr. Ne? Ja. So, jetzt lass einfach draufballern und mal gucken.
Analyse.
Einfach mal reinrennen, ja. Und dann ist so, ja, nee. Da gehen wir jetzt
das
mal ganz
schnell. Das würde dem Spiel, glaube ich, auch mal gut tun, dass du so einen Kampf hast, wo du sagst, nee, komm, bam, alle weg.
Was soll passieren? Wir sterben. Ja, so what? Ne, dann stehen wir wieder auf. Gehen wir zum nächsten Heiler in der Stadt und dann sieht's auch alle hier wieder ganz gut aus. Aber zu zweit war das alles stemmbar. Auch, dass wir dann einen besseren Überblick hatten, wie viel Schaden hat schon jemand. Ne? Wer sollte jetzt vielleicht nicht mehr mit angreifen? Wer ist vielleicht schon erschöpft, weil wir den schon zu oft benutzt haben? Ich kann mir vorstellen, dass das alleine zu betreuungsintensiv ist, dass man sich gar nicht so sehr auf die Geschichte einlassen kann, wenn man zu viel parallel machen muss. Und zu zweit hattest du halt, also ja, du hast 4 Charaktere plus den Captain, den ja beide bedienen können. Und es hat sich irgendwie relativ schnell herauskristallisiert, dass wir so einen Charakter auserkoren haben, der alles abbekommt. Der war dann immer vergiftet, der war verängstigt, der war die Schissbuchse und alles mögliche. Das war so einer, okay, wenn jemand was abbekommt, dann ist das der. Wenn jemand zuerst draufhauen muss, dann muss es die sein. Also insofern haben wir da relativ schnell uns eigentlich mit den Charakteren gut abgefunden, dass wir sagen konnten, okay, wenn das ist, dann bist du dafür verantwortlich, ne, das musst du jetzt auf Spur bekommen, das Thema. Und aber ja, das, was mich auch echt gefrustet hat, ist, du fängst halt danach wieder komplett blanko an. Also gnadenlos. Und deswegen laufen wir jetzt gerade so in die Falle. Wir wollen natürlich jetzt nicht die erste Kampagne wiederholen. Wir wollen ja eigentlich andere Sachen entdecken, aber wir wissen ja auch, was es für coole Items gibt. Und da kommt jetzt gerade zu meiner schlechte Protokollführung zu tragen. Keine Ahnung, wo die waren. Das heißt, wir klappern gerade doch wieder jeden Ort ab. Warst du hier? Verdammt, nein.
Ihr entdeckt die Welt einfach neu.
Ja.
Das ist genau das, was mich eigentlich an dem Spiel interessiert. Ich habe es noch nicht gespielt, aber Ryan Lockhart kann ja sehr gut einfach so eine Welt erschaffen und die mit einem gewissen Charme füllen. Und das hat er jetzt in einem Setting gemacht, das mich an ein Computerspiel erinnert hat, nämlich Sunless Sea. Da geht es halt auch darum, dass man ein Boot auf einem mysteriösen Ozean managen muss und es passieren überall merkwürdige Dinge und es ist relativ gruselig und ich finde, da sind sehr viele Parallelen. Deswegen würde mich das eigentlich immer noch nach wie vor reizen.
Also der Ryan ist schon sehr nah am Wasser gebaut, oder? Also irgendwie, ich weiß das, im eigentlichen wortwörtlichen Sinne. Nein, seine Spiele haben ja sehr viel mit Wasser zu tun. Also klar, Sleeping Gods auf jeden Fall, aber Above and Below ist ja auch von ihm, ist ja offensichtlich auch ein Wasser, also zumindest der zweite Teil, ein Wasserelement, was du gerade geschrieben hast auch. Also irgendwie ein sehr maritimes Thema. Aber anyhow, ja, wir waren auf jeden Fall begeistert vom Spiel.
Wie man irgendwie vielleicht gemerkt hat, als ich davon berichtet habe. Ich glaube, so leidenschaftlich sieht Daniel mich sonst nicht.
Okay.
Das ist jetzt wenigstens zwischen euch, aber okay.
Kein Kommentar, ja.
Ja, bei anderen Spielen ist das so, Deep Regrets können wir gleich noch was zu sagen. Auch ein Wasserthema, wie schön.
Ja. Ja, dann schnell, haut mal raus. Das ist ja wieder eine Kontroverse. Ich erkenne sie.
Ja, wir haben Deep Regrets vor kurzem geholt und haben es seitdem 3-mal gespielt.
Ja, 4-5-mal schon.
Oder 4-5-mal schon?
Immer zu zweit oder auch mit mehr?
Nee, zu dritt und zu viert.
Zu dritt, zu viert.
Ja.
Okay, spannend.
Aber vielleicht erklärst du das, ich bin nicht so gut im...
Ich mach einen kurzen Einschub hier. Deep Regrets ist natürlich mit besonderer Aufmerksamkeit in diesem Podcast, weil es natürlich von Board Game Circus ist, dem Verlag, bei dem jetzt Johannes arbeitet, der ehemalige Mr. Podcast von Brettspiellos. Lieben Gruß, Johannes, falls du uns hörst.
Auf jeden Fall hängt das Spiel startet, indem wir unseren Job kündigen. Wir sind quasi ausgelaugt von dieser Welt und haben keinen Bock mehr auf das, was wir vorher gemacht haben und werden einfach Fischer, Angler. Und das erfüllt uns irgendwie noch mit Leben. Und die Welt ist aber vor einigen Jahren irgendwie so, er hat einen dunklen Turn genommen, als dann irgendwie diese Monster und diese Sachen aufgetreten sind. Und deswegen gibt es in der See, in der wir fischen, neben den frischen Fischen und Sachen, die wir da so fangen, eben auch verdorbene Dinge. Das kommt so ein wenig, hat ein bisschen Einschlag aus dem Cthulhu-Universum. Und auf jeden Fall spielt das Spiel zwischen Dienstag und Samstag?
Montag bis Sonntag? Montag bis Samstag?
War es Montag bis Samstag?
Ja.
War Montag bis
Warum
Samstag?
Soll das Dienstag starten?
Im Solo ist es, glaube ich, nur Montag bis Freitag.
Genau.
Oder andersrum.
Ja. Genau. Wenn du das Spiel kürzer machen willst, dann kannst du einen Tag später starten. So war das. Genau. Von Montag bis Samstag. Und, du hast halt jeden Tag die Chance, entweder auf See zu fahren und deine Würfel, die du vorher in der ersten Phase gewürfelt hast, zu nutzen, um Fische zu fangen oder das, was auch immer unter der Meeresoberfläche wartet. Oder du hast die Möglichkeit, in den Hafen zu gehen und dort zum Beispiel mit bereits gefangenen Fischen dieselbigen zu verkaufen und mit dem Geld, was du gemacht hast, dann entsprechend eine Angelroute zu kaufen, eine neue oder irgendwelche Gegenstände, die dir helfen, in der Zukunft dann auch besser einfach weitere Fische zu fangen. Und die meiste Zeit bist du aber auf See und hast dann die Möglichkeit, mit den Bojenwürfeln, die du hast, die Fische zu fangen. Je besser du würfelst, desto mehr Chancen hast du und je mehr kannst du auch diese teureren Fische fangen, die dann zu deinen Handkarten werden. Und die Handkarten kannst du dann entweder bis zum Ende behalten, du kannst sie zwischendurch verkaufen, du kannst sie irgendwann ausstellen oder du kannst sie auch essen. Genau, also die haben auch Effekte, diese Fische, die du da fängst. Manchmal sind es Effekte, die beim Aufdecken bereits greifen. Es sind Effekte beim Fangen, Effekte, die permanent sind. Es kann alles sein, kann eine Menge sein, so. Und der Wert eines Fisches, der richtet sich danach, wie wahnsinnig du bist. Und jetzt kommen wir eigentlich zum Candlement. Wie wird man wahnsinnig? Indem man eben ganz viel Regrets hat. Wie sagt man im Deutschen?
Bedauern?
Reue, genau, Reue. Indem man Reue zeigt. Zum Beispiel...
Reuse.
Reuse, stimmt, das passt viel besser, ja. Ist ja wahrscheinlich die Mehrzahl von Reue dann, ne? Ja.
Sorry, es tut mir leid.
Du bereust, was du gerade gesagt hast.
Ja. Was ich gerade gesagt habe.
Gut. Du hast definitiv deep regrets. In jedem Fall kann man zum Beispiel eine Reuekarte ziehen, wenn man einen verdorbenen Fisch verkauft. Thematisch heißt das einfach, du weißt, dass dieser Fisch, den du gefangen hast, verdorben ist, aber du verkaufst ihn trotzdem und gibst ihn quasi in die Welt. Und das bereust du eben. Und dann ziehst du eine Karte und das kann eine Reue zwischen 0 und 3 sein.
Bereust.
Genau. Du kriegst aber auch noch Reue, wenn du, wenn Fische aufgedeckt werden oder wenn du andere Fische, wenn du verdorbene Fische fängst, kannst du Reue bekommen. In jedem Fall verändert sich dein Wahnsinnslevel je nach Reuekarten. Und mit dem Wahnsinnslevel, also je höher das steigt, je wahnsinniger du wirst, desto mehr wert sind deine verdorbenen Fische und desto weniger wert sind deine frischen Fische. Und diese Wertigkeit bezieht sich auf den Verkaufeneffekt, wenn du den quasi im Spiel nutzen möchtest, oder für die Endwertung am Ende des Spiels. Du hast nämlich die Chance, einerseits die Karten, die du in der Hand hast, werten zu lassen, und du kannst Karten ausstellen, sozusagen den Fischkopf quasi an die Wand hängen, und kriegst dafür dann noch Multiplikatoren. Und auch dieser Wert des Fisches richtet sich dann nach deinem endgültigen Wahnsinnslevel. Und der Clou ist aber, wenn du derjenige bist, der am meisten Reue hat, und dann zählen nicht die Reuekarten, sondern die einzelnen Reuewerte auf den Karten plus andere Effekte noch, dann verlierst du den teuersten deiner Fische, den du ausgestellt hast. Das heißt, dir fehlen einfach riesig viele Punkte. Du möchtest also einfach nicht derjenige sein, der die meiste Reue hat, möchtest aber schon ziemlich weit mit der Reue sein, weil du dann eben ein besseres Verhältnis zwischen frischen Fisch und verdorbenen Fisch hast, weil die dann einfach mehr wert sind. Von daher, du hast so ein bisschen taktischen Spielraum, und was wir zum Beispiel auch gemerkt haben in den Erstpartien ist, dass es viele verschiedene taktische Möglichkeiten gibt, die dann auch darauf hinauslaufen, das Spiel und den Gegner zu spielen. Ich möchte zum Beispiel Reue sammeln, ich möchte zum Beispiel Level runterkommen, damit meine verdorbenen Fische, die ich gefangen habe, mehr wert sind, aber ich möchte auf gar keinen Fall derjenige sein, der am meisten Reue hat. Das heißt, du musst immer darauf achten, was der Gegner macht, was der Gegner fängt, musst darauf achten, dass du irgendwie drunter bleiben möchtest. Und das hat uns jetzt in einigen Spielen schon mal den Hintern gekostet, weil wir nämlich zum Beispiel im Spiel zu dritt hat eine Person relativ simpel ihre Fische gefangen und dann auch ausgestellt und war jetzt nicht sonderlich viele Punkte. Und Lisa und ich haben uns halt so mit Reue bekriegt, dass wir am Ende beide die meiste Reue hatten, beide den teuersten Fisch verloren haben und die dritte Person hat einfach gewonnen. Solche Sachen können halt passieren. Aber was ich an dem Spiel auf jeden Fall gut finde, ist einerseits das Flair, was rüberkommt, weil das eben dieses das Leben ist beschissen und man möchte jetzt angeln und ich bereue alles, was ich hier tue. Also da ist irgendwie eine Story dahinter, die der Chad, wie heißt der, Cohen, egal, der Entwickler da auch reingebracht hat, und das finde ich cool. Das ist die Art, das ganze Design kommt von ihm selbst. Das heißt, er designt Spiele und also mich von der Mechanik her und auch von der Art her. Das ist richtig cool. Recht gut gemacht. Und
auch die Würfel, ne? Dass du so Bojen als Würfel hast, das sind einfach so schöne Gimmicks, die das Spiel einfach in dem Moment direkt so ein bisschen interessanter machen. Als jetzt so einen ganz normalen Standardwürfel hast du halt so eine Boje. Also generell das Ganze, die ganze Optik auch da wieder ist komplett anders. Also es ist einfach nicht schön. Es sieht bewusst nicht schön aus. Also und das macht es irgendwie wieder interessant. Und wie Daniel schon gesagt hat, wir haben das jetzt 4-5 Mal gespielt und jedes Mal habe ich versucht, eine andere Taktik zu fahren. Die hat mal mehr, mal weniger gut geklappt. Und ich habe auch irgendwie noch nicht so richtig herausgefunden, was funktioniert, weil es auch einfach eine sehr hohe Glückskomponente hat. Welchen Fisch bekommst du denn da? Und das kann dir dein Spiel natürlich dann auch nach hinten heraus so ein bisschen kaputt machen. Ich hatte jetzt beim letzten Spiel verdammt viel Glück, dass ich die hohen Karten problemlos bekomme, weil ich einfach verdammt gut gewürfelt habe und hatte dann relativ schnell meine 8-9er-wertigen Fische mit einem sehr guten, verdorbenen Level, dass ich nicht die höchste Reue hatte. Und damit war das eigentlich relativ schnell entschieden, dass da keiner mehr hinkommt.
Und trotzdem war es am Ende knapp, denn ich habe relativ viel Pech gehabt mit dem Fischen, die ich aufgedeckt habe. Das waren dann meist, also ich hatte zum Beispiel eine Angelroute, die mir sagt, ich kann den ersten Fisch, den ich am Tag finde und den ich entdecke, den kann ich billiger angeln. So, jetzt waren dann meine ersten Fische, die ich immer aufgedeckt habe, Sachen, die, für die ich gar nicht zahlen musste. Zum Beispiel, weil sie mir direkt quasi ins Boot gesprungen sind oder weil sie welchen Gegnern die geben musste. Das heißt, ich hatte echt irgendwie Pech bei dem, was ich da geangelt habe oder angeln musste in dem Moment sogar. Und dementsprechend habe ich meine Taktik angepasst und bin auf eine Spur gegangen, wo ich gesagt habe, ey, ich limitiere einfach die Moves meiner Gegner, weil ich, der, wenn ich jetzt erstes dran bin, einfach direkt passe und damit haben meine Gegner alle nur noch zwei Aktionen. Und dann setze ich die plötzlich vor Ende der Tatsachen, weil sie dann nur noch in den Hafen gehen können und ihre Sachen machen müssen. Und dadurch wärst du im letzten Move draußen gewesen auf der See, hättest du verloren, weil du eine Reue hättest.
Nee, das war vorausschauendes Fischen.
Ja.
War einfach richtig klug.
Also da wollte ich nur sagen, es gibt tatsächlich eine taktische Tiefe, die habe ich am Anfang gar nicht vermutet, aber sie ist da, weil du eben gegen das Spiel und gegen die Gegner spielen kannst. Aber wahrscheinlich siehst du das anders, Peter, deswegen.
Nee, ich finde das total krass, dass du das gerade sagst, ich finde das total geil, dass du das so spielst und dass du das machst, weil das würde das Spiel bei mir einfach nicht auslösen. Also, dass ich überhaupt Bock habe, das so taktisch zu spielen. Tut mir leid, ich fange jetzt direkt mal mein Fazit an. Das Spiel ist nach 2,5 Partien ausgezogen und es tut mir richtig leid. Und Johannes, du weißt, ich liebe dich, aber das war nix. So. Auch dieser Name ist halt leider ein bisschen Programm. Es tut mir wirklich leid. Es ist für mich ein Blender in Persona. Material, ein Traum. Ne, was habt ihr gerade angekündigt? Diese Würfel, die einfach in dieser... Im Grunde sind es W4s, die... sind es W4s? Ich glaube, ja. Es sind W4s, die in dieser Form... Es macht alles Box, alles cool. Dann ist da irgendwie eine schwere Münze bei, die man für eine Karte braucht. Dann ist da...
Drei.
Also das sind tolle Sachen bei. Das Artwork... ein Traum, alles auch von dem Designer gezeichnet. Das ist super geil. Ich mag das total gerne. Das ist so ein Comic-Style, der so ein bisschen, Dennis, hilf mir bitte auf die Sprünge. Das ist The Battle Wizards of Mount Scalzifier featuring Rick and Morty featuring irgendwas anderes.
So ein bisschen Acid Punk.
Ja, irgendwie sowas. Es macht Spaß. Es ist Artwork in der Box. Es ist überall, es ist Liebe zum Detail pur. Und du weißt, das ist so ein Herzensprojekt. Und darum wollte ich dieses Spiel einfach featuren und auch, ich habe das gebackt und dachte, geil, habe ich Bock drauf. Thema cool, Angelspiel mit Wahnsinnsmechanismus, geil. Ah, holy fuck, tut mir leid, es hat bei mir einfach nichts ausgelöst. Also ich sehe da kein Spiel drin, das ist einfach so viel random. Thema geil, Grafik geil, Liebe zum Detail geil. Weiß nicht, Begeisterung für dieses Spiel, geil. Als Spiel, habt ihr es mal solo gespielt?
Noch nicht.
Macht das nicht?
Nee, das kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen.
Du hast einen Block dabei, in dem du abkreuzen sollst, was du geangelt hast und wirklich auch gefischt hast. Das heißt, es ist ein reines, ich würfel jetzt, deck eine Karte auf, als bin ich hier, jetzt habe ich den Fisch habe ich schon. Oh, dann angle ich den nicht, dann nehme ich den nächsten. Das ist ein reines Abarbeiten. Da ist keine Kurve, da ist nichts, was du schaffen musst, sondern es ist reines, dann spiele ich nochmal solo. Und dann spiele ich nochmal solo, dann spiele ich nochmal solo. Sorry, also das ist keine Mechanik, die sich da ausgedacht wurde. Das ist ein reines, ich mag das Spiel voll gerne, ich habe mir das ausgedacht. Dann mache ich jetzt einfach irgendwas, wo ich dann sammeln kann, was ich schon erledigt habe.
Catch them all.
Ja, quasi, aber ohne irgendeine Herausforderung. Die Herausforderung ist, ich würfel so lange, bis ich eine 6 gewürfelt habe. Wenn ich eine 6 gewürfelt habe, mache ich einen Haken. Dann würfel ich wieder so lange, bis ich eine 6 gewürfelt habe. Wenn ich eine 6 gewürfelt habe, mache ich woanders einen Haken. Dann würfel ich wieder so lange, bis ich eine 6 gewürfelt habe. Und jetzt wisst ihr, was kommt. Wenn ich eine 6 gewürfelt habe, mache ich woanders einen Haken. Wenn ich keine Lust mehr habe, packe ich alles zusammen. Dann gucke ich beim nächsten Mal, ich habe schon 3 Sechsen gewürfelt. Dann nehme ich mir eine Karte, die sagt, cool, ich kann jetzt aus einer 5 auch eine 6 machen. Und dann würfel ich so lange, bis ich eine 5 oder eine 6 gewürfelt habe. Und dann mache ich irgendwo einen Haken. Tut mir leid, das ist der Solo-Modus.
Lass die Karte weg und du hast fast Phase 10.
Vielleicht. Ich erinnere mich einfach nicht mehr an Phase 10.
Du bist ein sehr, sehr glücklicher Mensch.
Ich finde, dass dieses Spiel ist so eine... Das ist irgendwie gutes Spieldesign. Aber... Wenn da eine Redaktion drauf guckt und sagt, das ist nicht clever, das ist nicht gut, da müssen wir rein, da. Also ich finde, das ist ein Top-Prototyp. Ich glaube, das ist für jede gute Reaktion, ist das ein Traumtitel als Prototyp, der sagt, da müssen wir ran, da müssen wir was machen, hier müssen wir Stellschrauben stellen, glaube ich. Ich habe keine Ahnung von Reaktionsarbeit. Dann, glaube ich, ist da so viel Potenzial mit dieser Leidenschaft. Aber so, wie es auf den Markt gekommen ist, ist es für mich einfach nix. Und das eben dann leider kommt dieser Blender-Mechanismus für mich da rein, der es einfach leider nicht besser macht, sondern einfach nochmal sagt, hui. Und das war Boardgame Top 1 in der Hotness, ne? Da denkst du, krass, sorry, was?
Ja, aber Hotness ist ja nur Hype. Das hat ja nichts
genau, mit Qualität aber das, zu tun. Darum, das können die ja, das funktioniert ja, das meine ich ja. Das Marketing ist ja da, das ist ja richtig geil. Dann macht das Spiel bitte ein bisschen mehr herausfordernd. Ich finde, es ist, Daniel, du hast es selber vorhin erwähnt, Playtesting, da sind in diesen ganzen Ausführungskarten Karten dabei, die sind sowas von krass besser als andere. Da ist eine Karte, die sagt, nee, du hast irgendwie nirgendwo mehr Nachteil. Und da ist eine Karte, nee, du hast doch in einem Gebiet einen Nachteil. Oder es gibt eine Karte, du hast doch, wenn du das und das würfelst, nur noch da einen Nachteil.
Ja.
Was? Richtig. Und das ist auch nicht mehr lustig. Also wenn man es wirklich kompetitiv spielt, nee, also für Leute, die kompetitiv Spiele spielen wollen, die Entscheidungen treffen wollen, die wichtig sind, dann ist das Spiel das nichts. Wenn man so ein Munchkin-Fan ist, ey, go for it, dein Spiel.
Jetzt beleidige uns doch nicht.
Sorry. Oder wenn ihr. Nein, naja.
Ich weiß, was du meinst. Also es hat definitiv immer einen Zufallsfaktor. Die Items, wie du schon richtigerweise gesagt hast, die sind swingy. Da gibt's die gleiche Angel, einfach nur die eine macht das doppelt so stark als die andere und es ist das gleiche Item sonst. Deswegen genau. Ist aber wahrscheinlich auch die Aktion dahinter besser, wenn du 3 oder sogar 5 Karten ziehst, anstatt nur die eine, damit du eben die Chance hast, das bessere Item zu bekommen. Okay, aber abgesehen davon, der Judson Cohen hat das selbst auch eingesehen. Er hat auch in den Foren schon gesagt, okay, die eine Angel der Eternity, der Ewigkeit, die hat er jetzt schon quasi genervt. Hat daraus dann gesagt, okay, wann immer du die Fähigkeit nutzen möchtest, musst du einen Beifang abwerfen, sonst kannst du die Fähigkeit
nicht nutzen. Wenn du einen Kartenstapel aus, keine Ahnung, 100 Karten hättest, dann fände ich es sogar wäre lustig, wenn da ein so ein Item dabei ist, der einfach, weißt du, so eine 6 am Lotto ist, aber es ist ja nicht so. Es sind ja, was ist das, 30 oder so? 20?
Genau, da sind tatsächlich nicht so viele Karten.
Mal 3 oder 4 oder so.
Ja. Nee, aber tatsächlich objektiv gesagt, hat es anscheinend doch mehr Leute erreicht als nicht erreicht, weil ja auch die Expansion gerade abgelaufen ist, der Kickstarter. Und der war ja recht erfolgreich. Also hat Judson Cohen für seine Expansion nochmal 825.000 eingenommen. Der originale Kickstarter war irgendwie bei 750 oder sowas. Hat anscheinend Leute angesprochen. Vielleicht sind es auch Nachzügler, die sich das Spiel noch nicht gespielt haben und nicht wissen, was sie sich jedenfalls antun, wenn man.
Du, vielleicht ist es das amerikanische Siedler und es bringt ganz viele Leute in die Spieleszene und die wollen alle nur noch zocken, dann ist es doch ein Traum.
Ja, vielleicht. Ja, auf jeden Fall hat Judson auch schon angekündigt, dass er dort quasi Korrekturen auch mitliefert. Kostenlos. Für die paar Karten, die vielleicht overpowered sind oder sowas. Da hast du dieses Thema, dieses Element Playtesting. Wahrscheinlich merkt man dann auch schon, es war einfach im Vorfeld nicht ausreichend da. Er liefert es nach. Jetzt kann man natürlich hoffen, ist das Spiel dadurch im Endeffekt dann ausbalancierter, wenn die Expansion dabei ist oder nicht. Wir haben es auf jeden Fall gebackt, weil wir es cool
haben
finden.
Haben wir?
Und
Daniel war es.
Ja. Also ich muss sagen, also ich meine, wir haben es ja 4-5 Mal gespielt und es war 4-5 Mal ein komplett anderes Spielerlebnis. Also ja, diese Glückskomponente ist mit dabei, aber ich fand es einfach lustig zu sehen, wie andere Entscheidungen treffen, dass die den Fisch einfach nicht mitnehmen, weil die den nicht gut finden. Rein optisch. Haben die den liegen gelassen. Und wenn du das jetzt mit, also ich meine, wir haben wahrscheinlich so ein gutes Gefühl mittlerweile dafür, welche Fische gibt es denn noch und auf welchen hoffe ich denn? Das haben andere dann nicht. Oder auch, dass sie diesen Omen-Würfel bekommen, der auch einfach mal mega ist, dass du einfach generell mit 4 Würfeln würfelst. Den hatte ich jetzt beim letzten Mal direkt nach dem ersten Fang. Okay, das hat mich das ganze Spiel natürlich auch gut getragen, dass ich einfach die ganze Zeit einen Würfel mehr hatte als alle anderen. Ich hatte aber jetzt auch einmal ausprobiert, mir gar keine Items zu holen, bin gar nicht in den Hafen gefahren, war die ganze Zeit nur auf Wasser, bin dann meine Fische ausgestellt und es hat auch vollkommen gereicht. Also insofern, ich mag diese Glückskomponente, dass du dir denkst, boah, das erwartet mich und dann ziehst du einfach den Schrott des Jahres und alle anderen haben irgendwie, die haben einfach den besseren Riecher gehabt.
Genau, ich glaube auch, dass es eben diese Zielgruppe gibt. Für mich ist es tatsächlich ein bisschen diese Munchkin-Player-Zielgruppe, was ich gerade gesagt habe. Das Spiel hat für mich irgendwie auch keine Kurve, also wo man sich irgendwie aufbaut, dann wird man besser und dann, das, es hat super viele tolle Ideen, ne? Also was wäre, ich weiß nicht, ob ihr das erwähnt habt, aber dass man auf der Rückseite der Karten sieht, wie groß ist der Fisch vielleicht und ja, so, das ist alles toll. Aber es fühlt sich einfach die ganze Zeit so, also alles, was ich mache, ist random. Da ist nichts, wo ich irgendwie einen Plan habe, sondern jetzt gehe ich in den Hafen, weil ich was verkaufen will. Okay, gut, jetzt ist mein Warenstab so und so. Dann gehe ich wieder auf den See und dann ziehe ich da einen Fisch. Es ist einfach alles, also es ist, wie gesagt, ich gefühlt könnte ich die ganze Zeit einfach nur würfeln und hätte wenigstens Spaß, nur dass meine Würfel nicht so cool aussehen.
Ich fand auch den, ich finde zum Beispiel auch den, vielleicht bin ich einfach viel zu leicht zu beeinflussen von dem Ganzen drumherum, dass das den eigentlichen Spiel mich nur so ein bisschen überschattet, weil ich finde auch diesen Text auf diesen Reuekarten einfach total lustig.
Die Flavortext.
Diesen Flavortext.
Voll.
Ne, also, dass du da eine Reue hast, du kannst ja auch am Ende, kannst du dir optional eine Geschichte dazu überlegen, wie du durch diese einzelnen Reuephasen so gelaufen bist. Dann hast du, weiß ich nicht, das Bein deiner Oma verkauft, Reue 3. Und also ich mochte einfach diese Fische da aufzudecken, die einfach komplett hässlich hübsch sind. Diese Reue dabei zu haben und dann aber auch, ich gehe auf diesen großen Fisch, um dann festzustellen, dass ich jetzt die nächsten Runden dann Manus habe, wenn ich den jetzt nicht wieder verkauft bekomme.
Also ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr Spielergeschmack, da gebe ich dir recht, ja.
Also ich finde das Ganze drumherum, glaube ich, cool genug, um darüber hinwegzusehen.
Und das hatte ich gehofft und das ist leider nicht passiert. Ich wollte einfach das Spiel einfach nur aufgrund der Optik haben und aufgrund des Materials, weil ich das einfach so toll fand und habe dann irgendwann, keine Ahnung, mir ins Gesicht geguckt und habe gesagt, nee, tut mir leid, das steht hier einfach nur rum, es wird einstauben, dann gebe ich es jemand, der Spaß dran hat oder es ausprobieren möchte und so ist es gewesen.
Ich muss sagen, die Reaktionen, mit denen wir das gespielt haben, waren auch durchwachsen. Also die waren jetzt nicht alle, boah geil, noch eine Runde. Aber es reicht auch irgendwie, das eine Runde zu spielen. War gar nicht so das Bedürfnis zu sagen, oh nochmal. Dann steht wieder so ein Weilchen. Mal gucken, wann es wieder auf den Tisch kommt.
Dennis, Thomas, ihr habt keine Berührung damit bisher?
Nee.
Und? Habt ihr jetzt Bock?
Nee. Ja, ich würde es einmal gerne spielen einfach.
Genau. Ich würde es ausprobieren. Mal gucken,
dann
was es kann. Vielleicht
triggert es mich, aber...
Der Hype hatte mich jetzt nicht erfasst. Ich fand, das Material sah cool aus, das ist richtig. Aber dafür haben wir jetzt schon doch ein paar zu viele Spiele gesehen, wo einfach nur Material war und kein Spiel dahinter steckte, dass das ein bisschen gebackt hat.
Also bei Dennis kann ich mir sogar vorstellen, von den Spielberichten, die du so machst, könnte es dir sogar eher gefallen als Thomas, glaube ich. Einfach weil du, glaube ich, ja auch gerne so Runden hast, die vom Erlebnis leben, oder?
Ja, deswegen könnte ich es mir vorstellen. Aber nur random, weiß ich nicht. Ich überlege gerade, welche Spiele wirklich nur random sind und da gibt's selbst in meiner Sammlung nicht ganz so viele. Tales of
Hast
Arabian
Nights. Hast du keinen Kniffel oder was? Hast du keinen Kniffel?
Tatsächlich nicht, nein. Wenn ich Kniffeln spielen will, dann kann ich auch King of Tokyo rausholen. Und dann kann man halt mehr machen als nur Kniffeln. Oder halt natürlich Cube Melt. Cube Melt geht auch.
Ja, generell die aktuellen Auto-Battler, die im Moment so rauskommen, ne? Kann Spaß machen, wenn man will. Ne? Also da habe ich im Moment sehr viel Spaß dran.
Ja.
Also Final Titan war ja jetzt als Kickstarter, da hatte ich den Prototypen gespielt und das macht mir sehr viel Spaß, einfach zuzugucken, wie die Titanen, obwohl es ja aktive Downtime ist, ich mache nichts, zwei Leute kämpfen gegeneinander, ich gucke mir das an, wie unrealistisch die Würfel da fallen und lache mich dabei kaputt, weil der offensichtlich bedeutend stärkere Titan jetzt einfach down geht. Kannst du gucken, ich hatte ja auch einen Bericht drüber geschrieben, wie ein Fußballspiel, ne, wenn jemand ein Fußballspiel guckt, da sagt ja auch keiner, wo es ja irgendwie ist so langweilig, wenn du nur zuguckst und gar nicht mitspielst, ne?
Ja, aber man sagt immer, das hätte ich besser gemacht. Nee, aber so, also da, dass du so da reingehst, nee. Das hätte dir jetzt über, also nee, da hätte ich schon irgendwie den Gerätchen anders angesetzt.
Ich hätte jetzt noch einen ganz kurzen Einschub von Autobattler, und zwar Golden Cup. Habt ihr das schon mal gehört?
Nee.
Golden Cup,
ja. Bitte erzählt.
Da spielt man eine Fantasie-Sport- Mannschaft. Wie dieser Sport aussieht, weiß man gar nicht so genau, aber irgendwie hat es was mit Ball und Schlägern zu tun und man hat ein Team, was am Anfang so schlecht ist, dass es eigentlich nur schlechte Publicity macht und du willst natürlich gute Publicity über das Spiel haben. Und im Endeffekt funktioniert das so, dass wir, wie bei Final Titan auch, wir spielen 2 gegen 2, aber du kannst bis zu 6 Leuten spielen und die spielen parallel auf verschiedenen Spielfeldern, wie das auch bei Challengers ist, glaube ich. Ja. Ne? Bei Challengers ist das auch so. So, hier ist das so, dass du auf dem Spielfeld liegen erstmal nur 4, wie nennt sich das, einfach so Pausemarker, wo halt einfach nichts passiert und jede Mannschaft hat halt eigene Marker, die sie reintut und die bestehen entweder aus Verteidigung oder Angriff. So. In unserem Spielzug haben wir Geld. Mit dem Geld können wir entweder unser Stadion aufwerten oder halt eben neue Spieler rekrutieren. Und die bringen zum Beispiel neue Angriffsmarker mit, werten unsere Angriffsmarker aus, geben uns vielleicht einfach mehr Publicity, dass wir in der nächsten Runde mehr Kohle haben oder. Und im Endeffekt kommt dann von nach der ersten Runde, wir spielen über 6 Runden, also 6 Spiele, und wir schmeißen dann unsere Token, die wir haben, in den Beutel inklusive dieser Pausemarker, weil, wie das bei so einem Sport ist, wird auch manchmal einfach nur hin und her gepasst. Und dann wird der Beutel geschüttelt und wir ziehen einfach raus. Das heißt, dann kommt vielleicht, oh, es passiert nichts. Und dann kommt ein Verteidigungsmarker und dann kommt ein Angriffsmarker. Und dann gucke ich, aha, guck mal, der Gegner hat schon Verteidigungsmarker liegen. Dann wird der von meinem Angriffsmarker abgezogen. Dann ist das Ergebnis vielleicht 2. Das heißt, mein 2. Spieler schießt. Und dann schießt er aufs Tor, aber ich muss würfeln, ob der trifft. Und desto besser der Spieler ist, das heißt, der 1er-Spieler trifft nur bei einer 6 und der 4er-Spieler, der trifft schon bei einer 3. Und ich spiele dann dieses Spiel runter einfach. Das heißt, das ist ein absoluter Autobattler in dem Moment. Das heißt, ich manage meine Mannschaft. Ich habe einen Einfluss darauf, wie ich meine Mannschaft aufstelle. Gehe ich voll auf Angriff? Gehe ich auf Verteidigung? Baller ich mir einfach nur super viele kleine Token in den Beutel, damit einfach nur meine Token gezogen werden und nicht die vom Gegner? Im Endeffekt liegt es aber einfach an diesem Würfelwurf. Ich habe schon, also kommt drauf an, es gibt halt Spieler, die dürfen mit 3 Würfeln werfen. Und wenn du es nicht schaffst, mit 3 Würfeln, die du auf einmal wirfst, eine 3 zu würfeln, dann Pech gehabt. Dann hat der halt irgendwo auf die Latte geschossen oder so, gell? Aber es ist halt, ja genau, Dennis winkt schon, der hatte halt so ein Würfelglück auch. Und ich habe in letzter Zeit echt einen Gefallen daran gefunden, diese Spiele zu spielen, die ich managen kann, wo ich ein bisschen Einfluss auf das Geschehenes habe. Es gibt dann auch so Mini-Mechaniken, wie zum Beispiel, du hast einen super guten Torhüter und wenn jemand ein Tor macht, darfst du nochmal würfeln. Wenn du eine 6 würfelst, hat er dann doch kein Tor gemacht oder so. Aber im Endeffekt ist es halt was sich automatisch abspielt, dadurch, dass ich diese Token hinlege, die Mannschaften immer besser werden über die Zeit, die Spieler auch länger werden, aber du bist auch mit 6 Leuten in einer Stunde durch dieses Spiel durch.
Und das Geile ist ja, es ist ja kompletter Zufall, aber es ist eben keine Ereigniskarte. Und dadurch hat man das Gefühl, man hat selber Einfluss auf diesen Random-Quatsch, oder?
Ja, du, es ist halt auch ein bisschen steuerbarer wie so ein Final Titan. Ja, und ich hatte auch ein bisschen Würfel, das Gefühl, Würfel,
also es übe ich wirklich das schon sehr, sehr lange. Das ist nicht steuerbar, tut mir leid.
Ja, okay. Ja, genau. Also hier hast du halt dasselbe Problem. Ne? Du kannst halt eine super Mannschaft aufgestellt haben. Du spielst halt in einem Turnier gegeneinander, wer am Ende die meisten Punkte hat. Und wir hatten, ist dann, am Ende ist es halt so, wenn du nicht ganz deutlich einen Vorsprung hast, irgendwie 6 Siegpunkte oder so, dann gibt es sogar noch ein Endspiel. Und das hatten wir sogar. Und dieses Endspiel ist dann sogar noch ins Elfmeterschießen gegangen. Und das war halt so geil, die letzte Runde, die wir hatten, weil dann guckst du, okay, welcher von meinen Leuten schießt denn jetzt? Und dann würfelst du wieder, gell? Und mir hat das richtig Spaß gemacht, aber das ist leider auch bei BGG relativ abgestraft. Es gibt's nur auf Englisch. Man muss auch ein bisschen Englisch können dafür. Aber es ist halt echt nicht gut bewertet. Vielleicht wegen der Randomness. Aber das ist halt ein Spiel, da bist du wenigstens die ganze Zeit involviert. Also du bist wirklich immer dabei. Du spielst immer aktiv irgendwie mit, ne? Und ist halt irgendwie auf eine Art und Weise spannend, aber du hast halt nicht den vollen Einfluss.
Also ich glaube, das ist ein Titel, der so eine Messe neu letztes Jahr war, oder?
Genau, absolut, ja.
Ja, und ich weiß, dass ich dieses Cover gesehen habe und das hat mich so ein bisschen an irgendwie Harry Potter und den ganzen Kram erinnert und dachte so, irgendwie kein Bock drauf und irgendwie finde ich es spannend. Und jetzt kommst du damit an und denkst mir, fuck, Alter, jetzt hast du mich einfach hart geinfluenzt, weil ich will dieses Spiel haben. Einfach nur aufgrund genau dem, was du
beschrieben hast. Ja, ich habe dir auch Blumis empfohlen, das hast du direkt wieder verkauft. Also hör nicht auf mich.
Ja, das ist auch dabei, aber hier sind viel mehr Trigger, die mich kriegen. Das ist nicht nur deine Leidenschaft. Diesmal nicht. Nee.
Okay.
Das ist so Blitzball meets, weiß ich nicht was, meets eben Dingens.
Das Geile ist halt, du hast halt drei Stapel Karten, mit die alle komplett einzigartig sind in der Verschiedenheit.
Ja, du hast mich schon gesold, ist alles gut.
Ja, okay. Auf jeden Fall. Du hast eine unglaubliche Variabilität. Was du dem Spiel ankreiden kannst, ist, und das ist eigentlich gut, dass man das sagt, es ist nicht lang genug. Du willst eigentlich nicht 6 Spiele machen, sondern 8 Spiele, weil es ist unglaublich schwierig, darauf hinzuspielen, dass du genug Geld hast, um dir nachher goldene, also es gibt die Spieler in 3 verschiedenen Güteklassen, sage ich jetzt mal, und um goldene Spieler zu kommen, das hast du so erst in den letzten 1-2 Runden und dann musst du da auch schon wirklich drauf spielen, dass du genug Kohle hast, irgendwie, um die sich leisten zu können. Und da sind dann halt so harte Sachen dabei, wo du denkst, krass, ich habe jetzt so das heftigste Team. Und dann ist das wie in so einem Autobattler üblich. Dann kann es natürlich sein, dass du Kacke würfelst. Auch wenn du den heftigsten Ziegenbock hast, der einfach mit 3 Würfeln auf ein Tor drauf schießt. Wie auch immer der das macht. Der hat noch nicht mal Hände. Wie gesagt, man weiß nicht so richtig, wie das Spiel funktioniert. Auf jeden Fall kann der auch verkacken. Und dann ist es so. Und dann bleibt es trotzdem spannend. Und du denkst, du hast so die Übermacht, aber es bleibt spannend. Keine Ahnung. Ich finde das Spiel super. Hat bei uns in der Gruppe gut funktioniert. Wir haben zu 5 gespielt. Und wichtig ist auch, du kannst auch zu 5 spielen. Es gibt einen super einfach zu handelnden Bot, gegen den du dann spielst. Das ist also fast kein anderes Gefühl, als würdest du gegen Gegner spielen. Das heißt, ich habe das auch schon solo gespielt und das funktioniert wunderbar.
Natürlich hast du das.
Natürlich habe ich das.
Ja, ich bin sold, ich würde es ausprobieren wollen, ja.
Geil.
Kannst ja mitbringen, Thomas.
Mach ich, kann ich machen.
Ich würde es mir mal angucken, das Thema holt mich halt irgendwie so gar nicht ab.
Ja, da sind wir wieder beim Thema, ne? Ja, ich kann mir das vorstellen, aber man darf sich da jetzt nicht Harry Potter vorstellen und man darf sich jetzt auch nicht darüber vorstellen, dass man sich so den Gedanken macht, wie machen die das denn jetzt? Weil, ich weiß gar nicht, ob es überhaupt beschrieben wird, wie dieser Sport gespielt wird.
Ja, aber dieses Thema, es ist jetzt ein nicht näher definierter Sport. Viel Spaß, macht mal. Das finde ich thematisch jetzt nicht wirklich aufregend.
Ja, die Mechanik fängt das auf. Das ist einfach der Journalist, Spaß.
Du kannst dir doch Sachen ausdenken, Dennis.
Genau.
Ich kommentiere das nicht näher.
Ich hätte noch eine ganz, ganz kleine Sache. Vielleicht zum Abschluss.
Wieso machst du denn jetzt den Abschluss hier?
ja, für mich zum Abschluss.
Ah, okay, das ist gut. Das stimmt, es ist spät.
Ja, und zwar habe ich werde jetzt nicht so lange darüber reden, obwohl ich sehr begeistert bin von dem Spiel, ganz einfach, weil es das nicht gibt. Ich habe gerade während dem Podcast die ganze Zeit versucht, darüber das irgendwo herzukriegen, aber es geht einfach nicht, was?
Und ich denke mir Sachen aus, so.
Ja, genau. Das denke ich mir jetzt auch komplett frei aus. Ihr könnt euch dann überlegen, ob ich das mir jetzt ausdenke oder nicht. Und zwar geht's um einen kleinen Kickstarter, den ich vor 2 Jahren gebackt und vergessen habe. Denn es ist ein Print-and-Play-Spiel. Und du kriegst dann eine Nachricht, die sagt, hey, die Files liegen an dem und dem Ort. Und du denkst, cool, die drucke ich demnächst aus. Und dann vergehen 2 Jahre und dann scrollst du nochmal durch Kickstarter und denkst so, krass, das habe ich ja auch mal gebackt. Guckst dir das nochmal an und denkst, das sieht ja eigentlich ganz cool aus.
Ist das so ein Postmark-Game oder was?
Nee, das ist von Raw Games und irgendwie ist denen ihre Seite down oder irgendwie der Shop funktioniert nicht. Und das ist ein kleines Kartenspiel. Das hat 3.058 Euro eingenommen bei 369 Backern. Also kann man sich davon vorstellen, dass das nicht besonders groß die Runde gemacht hat. Und es heißt Artislime. Bei Artislime geht's darum, dass wir Schleime mischen und daraus Gemälde machen wollen. Und als ich das ausgedruckt habe, habe ich schon gedacht, das sieht super knuffig aus, aber das könnte eine extreme Spieltiefe haben. Weil wir haben erstmal eine Farbpalette, Ja, das könnte auch Dennis spielen, weil erstens mal sind die Farben alle benannt, also es steht da drauf und sie haben das sogar...
Jetzt setzt ja voraus, dass ich lesen kann. Ich werde hier diskriminiert, das ist nicht vorzustellen.
Du arbeitest bei einer Zeitung, oder?
Positiv diskriminiert, ja?
Naja, auf jeden Fall...
Dennis arbeitet als Journalist mit Spracheingabe.
Genau. Wenn man nämlich farbenblind ist und sagt, man kann überhaupt gar nicht damit klarkommen, man hat auch keinen Bock zu lesen, gab es das sogar in einer alternativen Farbvariante, die für Farbenblinde besser zu handeln ist.
Cool.
Ich habe es trotzdem in den klassischen Farben geholt. Und zwar kann man sich vorstellen, man hat die Farben aus einer Druckerpatrone mehr oder weniger. Und die liegen nebeneinander und in meinem Zug kann ich, ich krieg erstmal 5 Karten auf die Hand und die haben auch alle Effekte und in meinem Zug kann ich 2 oder mehr gleiche Karten ausspielen und davon den Effekt triggern. Der Effekt sagt dann beispielsweise, leg eine Karte nach außen oder verschiebe eine Karte oder nimm dir eine Karte aus der Mitte, wie auch immer. So die Standardfarben, die 3, die ich mir nehmen darf. Die Gemälde kann ich nur dann zeichnen, wenn die Farben, die ich brauche, nebeneinander liegen. Das heißt, ich brauche zum Beispiel 2 schwarze, 2 violette, die müssen nebeneinander liegen. Die dürfen also nicht irgendwo liegen. Das heißt, es ist relevant, wo ich wann welche Karten hinspiele, weil ich die immer nur außen hinspielen kann. Und dann denkt man schon, ja gut, dann mischt man halt so ein paar Farben, hat so ein paar Effekte. Aber was dann daraus aus dem Tisch auf dem Tisch entsteht, ist so krass. Du musst dir vorstellen, du hast da einige Farben vor dir liegen, dann spielst du links 2 gelbe oder rechts 2 gelbe hin. Das erlaubt dir, eine Farbe aus der Hand nach links zu legen. Okay, dann sagst du, okay, ich habe jetzt den gelben neben den blauen gelegt. Okay, den kann ich zu einem grünen mischen. Drehst du um, sagst, okay, du kannst jetzt eine Karte aus dem Vorrat nehmen und die links oder rechts hinlegen. Okay, dann sagst du, okay, oh krass, jetzt kann ich ja das blaue und das rote mischen, dann habe ich violett, cool. Was kann ich jetzt machen? Wow, jetzt kann ich die da hinlegen. Und dann guckst du dir die Gemälde an, die du legen kannst und bist dann so krass darauf fixiert, diesen Ultrakettenzug zu machen. Das ist so unglaublich befriedigend gewesen, diese Farben zu mischen, von A nach B zu legen. Und am Anfang denkst du, das kriege ich nie hin. Und dann drehst du so ein paar Farben um, verschiebst das und die ganzen Effekte erlauben dir dann, dass du da auf jeden Fall schon mal sehr nah dran kommst. Und dann guckst du dir noch an, was die anderen machen oder machen könnten, weil die natürlich auch Kettenzüge machen. Das kann man im Spiel ankreiden. Das heißt, wenn man ein bisschen zu ungeduldig ist und dir komplett scheißegal ist, was die anderen machen, dann kann das natürlich was dauern, wenn du mit 4 Leuten wieder dran bist. Und du musst das aber beobachten, und zwar stark beobachten, was die machen, weil du natürlich eine Auslage hast. Und wenn du auf ein Gemälde hinspielst und du siehst, dass jemand anderes das auch kann, du siehst vielleicht, wie der das sogar hinkriegen kann. Da weißt du der selber vielleicht noch gar nicht, dass er das hinkriegen kann. Dann musst du natürlich dir überlegen, macht es jetzt Sinn, auf dieses Gemälde zu spielen oder mische ich die Farben lieber anders und lege die in die andere Richtung? Und das Spiel, wir haben zu viert gespielt gestern, das hat uns echt komplett umgehauen, weil das halt diese paar Karten, die so ultra knuffig aussehen, so eine extreme Spieltiefe gegeben haben, dieses Puzzeln, wie ich was, wann, wie, wohin bewege und wie ich das mische und welche Farben ich dann miteinander austausche. Das war wirklich, wirklich, wirklich imposant, fand ich das, für den kleinen Kartenstapel. Weil, jetzt kommt nämlich nochmal der Punkt, wenn ich ein Gemälde male, hat das auch noch einen einzigartigen Effekt, den ich dann auch nochmal ausführen kann. Und ja, hat mich wirklich umgehauen. Vielleicht ist das irgendwann nochmal verfügbar. Warum ich das sage oder warum ich das überhaupt, wenn man jetzt nicht drankommen kann, ist, man sollte Kickstarter nicht auf so Firmen wie Siemens oder irgendwelche anderen großen Player reduzieren und sagen, oh, jetzt sind die, was soll mit Kickstarter passieren und jetzt sind die großen Dinger, sondern gerade die kleinen Dinger, auch wie so ein Alynthia, was kein Mensch mitbekommen hat, was nur eine Handvoll von Leuten kennt, das sind so Perlen, die man da rausfischen kann, wo ich oft begeistert bin. Klar, da ist auch mal Schrott dabei oder so, aber deswegen gucke ich immer bei Kickstarter, jeden Tag gucke ich, was gibt's für Projekte, auch so kleine Print-and-Play-Dinger, die manchmal nur aus einem Blatt Papier bestehen und ein paar Würfeln und mich dann komplett umhauen, wie Simple Life beispielsweise oder sonst irgendwie was. Man darf nicht sich Kickstarter oder ja, Gamefound ist eher eh nur groß, aber man da sollte den nicht darauf reduzieren, auf das, was überall ist, sondern auch mal selber reingucken. Und einfach mal gucken, was es da so gibt. Weil die kleinen Studios, die können auch gute Dinge.
Ja. Ich bin noch nicht überzeugt, dass das bei mir funktioniert.
Mit den Farben meinst du?
Ja, ich will ihm gerne eine Chance geben, aber ich bin ein bisschen skeptisch, was so die Optik angeht.
Ja, ich bringe es auch mit. Das ist nur das, guck mal, das passt in den Kofferraum. Mehr brauchen wir dafür nicht. Das ein Stapel Karten, mehr nicht. Ich habe noch nicht mal so eine Hülle rum. Das ist einfach nur ein roter Gummi drum, der das ganze Spiel zusammenhält.
Ich mag ja so kleine Spiele, die innen größer sind als außen, also Tardis-Spiele, wie ich sie gerne nenne. Aber wie gesagt, bei dem, es ist sehr farblastig. Ich bin gespannt.
Ja, das war's von mir erstmal.
Habt ihr denn noch was, worüber ihr reden möchtet?
Also die Liste ist lang, aber im Zweifel kommt auch einfach in 2 Wochen der nächste Podcast und dann ist das auch in Ordnung.
Da muss ich dich leider wegspoilern, da wirst du nicht dabei sein, Daniel.
Das ist auch.
Das ist die Folge 100, die wird intern.
Das wird ein bisschen was Besonderes.
Aber die wird halt einfach komplett intern. Also jetzt spoilere ich, wenn alles gut läuft, werden wir einfach in der Original-Teambesetzung eine kleine Rückblicksfolge schaffen und dann schau mal. Dennis, hast du denn noch was?
Nö, ich bin eigentlich wunschlos glücklich im Moment so.
Okay, weißt du was, Thomas, dann hast du recht gehabt, weil ich hätte jetzt noch einen Titel mit dem Ersteindruck, der mich eher anfloppt und das lasse ich jetzt einfach mal offen für die Zukunft und wir schauen mal, wie das nach 2, 3 weiteren Partien sich verhält. Und ich sage auch gar nicht, welcher das ist. Einfach nur, um hier die Spannung hochzuhalten. Und jetzt kommt noch eine Sache, die Dennis garantiert nicht auf dem Zettel hat. Wir brauchen einen dritten Tipp.
Nicht ernsthaft, oder?
Doch, wir brauchen einen dritten Tipp. Ist das Rätsel von Dennis' Spiel nicht gelöst worden. Es gibt richtige Einsendungen zu Johannes' Spiel. Das wurde jetzt gelöst. Es war Task Team, aber der Verlosungstitel von Dennis ist noch offen.
Okay, damit überrollst du mich, aber ich krieg was hin.
Das ist jetzt super spontan. Wir schneiden hier nichts. Das muss jetzt sofort rauskommen.
Gut.
Im schlimmsten Fall schneiden wir was.
Ich versuche mich erstmal an meine ersten Hinweise zu erinnern, oh mein Gott.
Zeit und Raum ist genau. Der erste Hinweis.
Das war der erste Hinweis. Der zweite war, dass es sich um ein kleines Spiel handelt, das eventuell neu rauskommt und dann, oder das neu rauskommen soll und dann wohl nicht mehr ganz so klein ist. Jetzt muss ich ganz spontan wirklich reagieren und ich gebe mir extra, 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 extra viel Mühe.
Krass, das war sehr kryptisch.
Das war sehr kryptisch, das war jetzt der dritte Hinweis. Mal gucken, ob ihr da drauf kommt. Geil.
Ja, dann danke für diese wunderschöne Folge. Es hat mir unfassbar viel Spaß gemacht, mit euch aufzunehmen. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank, Daniel und Lisa. Vielen Dank, Dennis. Ich verabschiede mich jetzt schon mal. Feedback wie immer gerne über alle möglichen Kanäle, Spotify, über den Link der Folge, wo auch immer ihr es hört. Ja, vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.
Tschüss. Macht's gut.